Herzlich willkommen, das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Herzlich willkommen hier aus dem Schillergarten in Dresden. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem kleinen Fußballtalk. Ja, und sportlich können wir aktuell nur lächeln über das, was uns da die Sportgemeinschaft Dynamo zelebriert. Es ist der beste Saisonstart in der Vereinsgeschichte der Dynamos. Und die ist ja jetzt auch schon über 62 Jahre lang. 9 Siege. 2 Unentschieden, Tabellenplatz 1, schon 10 Punkte Vorsprung auf Platz 4, der dann nicht zum Aufstieg berechtigen würden. Toll, Hut ab vor der Leistung von Trainer Uwe Neuhaus und seiner Mannschaft, oder? Ja, und die Fans sind natürlich elektrisiert aktuell, aber die Fans von Dynamo Dresden polarisieren auch. Kommt ein bisschen rum in der Republik, und wenn man da mit Menschen aus Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf spricht, dann sagen die oder rümpfen die erstmal mit der Nase, wenn man denen sagt, ja, ich begleite Dynamo Dresden. Wenn die dann allerdings das erste Mal in diesem Stadion waren, die Kulisse, die Emotionen miterlebt haben, dann sagen die, wann darf ich wiederkommen? Also Dynamo Dresden ist wirklich ein Phänomen. Was macht die Fankultur hier in Dresden so besonders? Welche Gefahren und Risiken birgt sie aber auch? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Sein Zuhause ist quasi der K-Block. Er ist der Einpeitscher und Capo von Dynamo Dresden, Stefan Lehmann. Lemi, guten Tag.
Hallo.
Der Mann schüttet momentan gerne Prämien an die Spieler und den Trainer aus und hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Der kaufmännische Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Hallo, Robert Schäfer.
Hallo.
Stichwort Fans. Ich freue mich sehr über den Leiter des Fanprojekts Dresden. Hallo, Thorsten Rudolf. Und wir haben einen Buchautor und Journalisten. Er schreibt unter anderem für den Spiegel, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung. Hallo, Christoph Ruf. Ja, Robert Schäfer, wie fühlt es sich an, der zuschauerstärkste Verein, Drittligist, europaweit zu sein? Zuschauerschnitt 27.000 aktuell in allen 6 Heimspielen, diese Marke immer geknackt. Und Sie sind der Geschäftsführer von Janssen. Das macht sich sicherlich stolz, oder?
Ja, absolut. Also es fühlt sich sehr gut an. Das kann ich sagen. Die Spiele, die wir gesehen haben, natürlich getragen von unserer Mannschaft, die jedes Spiel wieder konzentriert angeht und kein Spiel unterschätzt. Auch Spiele, da waren ganz viele Spiele dabei, die auch sehr eng waren. Natürlich unsere Zuschauer auch motiviert und animiert. Und das ist wirklich so, wie Sie beschrieben haben. Das sollte man sich angucken, weil die Heimspiele von uns momentan richtig viel Spaß machen.
Definitiv. Verraten Sie uns mal, welche Zahl haben Sie denn eigentlich? Sie müssen ja immer vorab, vor einer Saison, eine Zuschauerzahl angeben für die Lizenz. Welchen Schnitt haben Sie da angegeben?
Also wir haben den Dynamo-Fans schon viel zugetraut, aber so viel haben wir nicht zugetraut. Also das heißt, wir haben weniger geplant, als das, was wir momentan haben.
Wie viel?
Ausreichend.
Ausreichend weniger. Okay. Also es ist wirklich phänomenal. Und wie die Mannschaft, Sprichwort der Kapitän von Dynamo Dresden, Michael Hefele, aktuell die Unterstützung und den Wertigkeit halt der Fans einschätzt, haben wir mal gehört und haben ihn mal danach befragt.
Ich denke mal, das ist wie gesagt unser 12., wenn nicht sogar unser 13. Mann. Und das macht uns dann natürlich noch einen Ticken stärker, wenn unsere Fans auch bei Auswärtsfahrten dabei sind. An einem Mittwochabend, 19 Uhr Spiel, da waren über 2.000, 3.000 Fans da. Das ist nicht selbstverständlich, und da möchte ich einfach ein riesengroßes Dankeschön von der ganzen Mannschaft also aussprechen. Wir reden da untereinander schon, dass das nicht selbstverständlich ist und dass wir da schon, sehr, sehr stolz auf unsere Fans und auf unseren Verein, dass, wie gesagt, immer so viele dabei sind und uns unterstützen. Und wir wollen einfach mit Siegen, möglichst vielen Siegen, den Fans ein gutes Gefühl geben und ein Stückchen weit ein kleines Dankeschön zurückgeben.
Stefan, das ist momentan eine schöne Symbiose zwischen der Mannschaft und euch Fans, oder?
Ja, es funktioniert ganz gut, ne?
Kann man wirklich so sagen. Warst du gestern mit der Stimmung im K-Block zufrieden?
Also ich war jetzt 4 Spiele weil ich im Urlaub war.
Aber das sagt der ein oder andere sogar schon, na Mensch, das hat man so ein bisschen gemerkt an der Stimmung.
Es soll ja nicht an mir liegen, sondern eigentlich, also es gibt ja noch Sub und Poldi, die die Nummer eigentlich auch ganz gut machen so. Und da muss trotzdem jeder mitziehen eigentlich. Also es ist nicht personenabhängig oder soll es nicht so sein. Also, aber nee, gestern war überrascht, das 4-0 so. Also ich hätte gedacht, wir spielen für unentschieden oder so. Ich bin ein bisschen perplex, so, wie es jetzt weitergeht. Also, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt die ganzen Leute so, also wir muss ja irgendwas einfallen lassen, wie du die dann so alle bei Laune hältst irgendwie und dass die Stimmung trotzdem noch, dass die auf den Hornbach-Tribüne trotzdem noch aufstehen und mitmachen. Also nee, dass die dann sagen, ja.
Aber das hat ja gestern ganz schön funktioniert. Die Ufte hat ja länger gedauert, als Dynamo für das 1-0 gebraucht hat.
Die dauert meistens ein bisschen länger.
Ja, ja, 59 Sekunden hat es gedauert, bis Dekerci das erste Mal zugeschlagen hat. Wie viel bekommst du eigentlich von so einem Fußballspiel mit? Weil du musst dich ja natürlich auf den K-Block konzentrieren, aber versuchst dann natürlich auch ein bisschen aufs Feld zu schauen.
Also zwei Tore habe ich verpasst. Ist jetzt
welche?
Ich glaube 2 und 3.
Okay.
Also ist jetzt aber auch nicht so...
Hefele hat getroffen und dann Testrot, das 3-0.
Ah, danke.
Bitte.
ja, das ist jetzt nie ganz so schlimm. Also ich versuche schon viel vom Spiel mitzubekommen, weil wir die Stimmung ja so machen wollen, dass es spielorientiert ist. Also mir bringt das nicht, wenn wir hier mit 1000 Mann dort durchsingen, 90 Minuten. Das soll spielorientiert sein, so, dass da kannst du die Leute besser mitnehmen halt. Also... funktioniert besser, als wenn du irgendwelche Lieder da durchschmetterst und dann ist ein Eckball und weiter, funktioniert nicht ganz so gut.
Momentan sieht es richtig gut aus. Christoph Ruf, Sie haben im Februar 2014 Dynamo Dresden mal in seiner Gesamtheit in einem Zeitungsinterview als hoffnungslosen Fall bezeichnet. Hat sich an der Zustandsbeschreibung etwas geändert?
In welchem Kontext war das?
Sorry. Im Neuen Deutschland in einer Kolumne haben sie über Dynamo Dresden damals...
Insgesamt war es, glaube ich, ja. Positiv. Ne?
Ja. Oh ja.
Gut. Ja, ich glaube, dass bei Dynamo Dresden die Wahrnehmung ähnlich ist wie bei Ultraszene generell. Je weiter die Leute weg sind, desto negativer. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Sie es gerade skizziert haben, wenn Leute in Düsseldorf, München oder Hamburg auf Dynamo Dresden besonders auf Fans angesprochen werden, ist der erste Gedanke immer Gewalt und auch politisch rechts zu sein. Und wenn die Leute da mal da waren, beziehungsweise auch ein anderes Bild mal vermittelt bekommen haben, dann sehen sie es zumindest differenzierter, wenn nicht sogar positiv. Während bei Stadiongängern, ich glaube übrigens auch in Düsseldorf, München oder Hamburg, ist das Bild von Dynamo Dresden sehr viel positiver, weil die Leute sagen, boah, was die zu Hause auf die Beine stellen und wie die Stimmung auch auswärts ist, wie viele Leute auswärts mitfahren, erstmal Respekt. Und wenn sie dann das Klischeebild mit der Realität vergleichen, dann sagen sie, naja gut, es kann sein, dass es gewalttätiger hin und wieder mal zugeht als bei Mainz 05, aber ja, also so wie das Klischee ist, dann offensichtlich wohl doch nicht. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist dann positiver, je öfter die Leute schon in Dresden waren, beziehungsweise Dynamo-Spiele gesehen haben. Mhm. Ich glaube, das gilt für uns Journalisten auch.
Ja, definitiv. Überhaupt momentan das Phänomen Fußball in Deutschland, ja klar, die beliebteste Sportart, aber man hat den Eindruck, es hat nochmal in den letzten paar Jahren zugenommen. Es gibt eine Studie von McKinsey, 110.000 Vollzeitarbeitsplätze werden allein durch den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Liga angestoßen. 7,9 Milliarden Euro beträgt die Wertschöpfung. Können Sie, Herr Schäfer, so kurz skizzieren, wie viele Arbeitsplätze direkt und vielleicht auch indirekt von Dynamo Dresden hier partizipieren?
Also eine Studie haben wir darüber nicht. In dem Umkreis hier von uns, es gibt diese Zahlen, die Sie genannt haben, die den Fußball insgesamt beschreiben, aber das ist natürlich auch für Dynamo übertragbar. Also natürlich ist, wenn wir ein Heimspiel haben, kommen Gäste auch nach Dresden, bleiben noch länger, gehen in die Restaurants, in Schillergarten, also besser fanmäßig ein. Deswegen werden sozusagen natürlich Umsätze generiert und auch Arbeitsplätze hängen da dran. Aber was ich wichtiger finde, in dem ganzen Bereich müssen wir eben auch aufpassen, dass der Fußball sich bei aller Beliebtheit und aller Euphorie sich eben davon von den Menschen auch nicht entfernt, weil es gibt einige Tendenzen schon bei Vereinen, wo Fans, Mitglieder sich gar nicht mehr repräsentiert fühlen, gar nicht mehr mitgenommen fühlen, zum Teil auch zu Recht. In Hamburg hat sich nach der Ausgliederung und nach dem Einstieg des Investors ein eigener Verein der Fans gegründet, die gesagt haben, wir wollen den Fußball so, wie wir ihn sehen und haben wollen, und da müssen wir als Profifußball auch eine Balance finden. Natürlich sind wir gehalten im Wettbewerb, der immer härter wird, die besten Spieler zu bekommen, das heißt meistens eben auch Mittel ausgeben zu können, die irgendwo reingebracht werden müssen. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass man die Fans mitnimmt und auch eine Möglichkeit der Gestaltung und der Mitbestimmung gibt. Und deswegen ist das bei uns ein zentraler Ansatz, zu sagen, dass wir eben ein demokratischer Traditionsverein sind, der darauf baut, eben mit Fans zusammen, mit den Mitgliedern zusammen, sich zu entwickeln.
Thorsten, wie ihr als Fanprojekt, ihr seid ja quasi neutral. Ich würde es mal so bezeichnen, ihr seid quasi das Bindeglied zwischen den Fans, aber manchmal auch zwischen dem Verein. Wie siehst du das aktuell, die Situation für Dynamo Dresden? Gibt es solche Tendenzen, wie Robert Schäfer gerade beschrieben hat, dass man sich entfernt, oder ist der Verein sehr nah dran an seinen Fans?
Ja, Fanprojekte an sich sind erstmal Jugendhilfeeinrichtungen, daher auch neutral, werden von der öffentlichen Hand zum Großteil finanziert. Und wir haben demzufolge doch einen recht guten neutralen Blick auf dieses gesamte Geschehen. Und da kann man das so ähnlich einordnen, wie das Robert Schäfer gerade getan hat. Es gibt viele Vereine, die da tatsächlich wahrscheinlich den Fokus zu sehr in Richtung Kommerz momentan eben auch legen. Auch der Trend der letzten Jahre dahin geht. Und dann gibt es halt demgegenüber einige Traditionsvereine, wo es Spaß macht, für uns eben auch hinzuschauen, für uns speziell so durch diese Brille.
Was sind das für, kannst du dort?
Ja, Beispiel St. Pauli oder okay. Union Berlin, Dynamo zählt da im Übrigen auch dazu, okay. Also dort ist auch in den letzten Jahren aus einer Überzeugung heraus, so schätzen wir das jedenfalls ein, auch was die Vereinsführung anbelangt, was letztlich auch Partizipation und Teilhabe von Vereinsmitgliedern anbelangt, was Teilhabe von jungen Fußballfans anbelangt, ganz viel am Entstehen, was eben versucht, aus dieser Kommerzwelt etwas auszubrechen. Denn es ist es ist von Mitgliedern dominierter Verein und demzufolge soll es auch in Zukunft so gestaltet und so ausgelebt werden. Das ist im Übrigen auch ein Kennzeichen für Dynamo. Also Dynamo hat ja vor allen Dingen ganz viel treue Fans, hat Fans, die sich mit diesem Verein identifizieren. Es gibt verschiedene Studien auch dazu, wie identitätsstiftend dieser Fußballverein für junge Fußballfans eben auch ist. Und dass das möglichst noch lange so ist, dass dieser Freiraum, dieser Sozialraum eben auch erhalten wird. Ich glaube, da tut ein Verein gut daran, um da wirklich eine gesunde Stimmung auch in der Kurve am Leben zu halten.
Na, sogar Fans, die in ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade mit Dynamo beschäftigt sind, dann Theater spielen, und zwar dynamisches Theater. Es gibt auf der kleinen Bühne des Schauspielhauses ein Theaterstück, das heißt Dynamo, hat am 13. September Premiere gefeiert, und wir haben mit dem Regisseur Jan Gehler gesprochen und der hat uns mehr zu diesem Stück verraten.
Das ist ein Stück von Fans für Fans. Wir haben Geschichten gesammelt von Fans. Geht los von den 70ern, von den Europacup-Zeiten bis zu den dunklen Jahren in den 90ern und dann auch in der Oberliga-Zeit bis heute dem fast Wiederaufstieg. Aber das ist natürlich auch Dresden in der dritten Liga, fast immer 30.000 Zuschauer. Das ist natürlich irgendwie irre. Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen, wollten wir uns was abgucken, weil so muss eigentlich Theater sein wie so ein Fußballspiel. Also es kann in 90 Minuten alles passieren, das wäre irgendwie im Theater auch cool.
Robert Schäfer, er will ein bisschen was vom Fußball adaptieren. Sie waren bei der Premiere mit dabei. Lohnt sich der Besuch?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit dem Jan Gillert ja das auch über viele Wochen oder Monate, ja, muss man sagen, vorbereitet. Ein ganz renommierter Regisseur deutschlandweit, der sehr schnell auch die Idee aufgenommen hat, dass ein Stück eigentlich nur die Geschichte der Fans selber sein kann. Und daraus hat man tatsächlich aus, ich glaube, 15 oder 17 verschiedenen individuellen Geschichten des Fanseins mit Dynamo Dresden ein spannendes, trauriges, lustiges, packendes Theaterstück bauen können. Und sehr sehenswert, hat auch überregional für Beachtung gesorgt. Süddeutsche Zeitung hat, glaube ich, einen ganzen Panoramateil dem gewidmet. Ein schönes Beispiel dafür, wie authentisch das Ganze sein kann und dass Fans ihre persönliche Geschichte auf einer Bühne mit der Öffentlichkeit teilen, um sich mitzuteilen und ihr Dynamo-Sein zu präsentieren. Und das ist was ganz Besonderes.
Nächste Vorstellung gibt es am 4. Oktober. Ich habe aber gelesen, ist wahrscheinlich schon ausverkauft im kleinen Haus. Aber möglicherweise gibt es noch Restkarten an der Abendkasse, habe ich heute im Internet gelesen. Ja, vielleicht haben Sie ja Glück und können am 4. Oktober mit dabei sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie in vielen Vereinen, Christoph, sind es auch bei Dynamos die Ultras, die wichtigste Fangruppierung sind. Sie haben ein Buch über die Ultras geschrieben, hauptsächlich. Kann man die Ultras an und für sich skizzieren, weil da wird immer viel gerne verwaschen. Wobei Sie gesagt, die Ultras gibt es in Deutschland auch so nicht. Können Sie uns den Begriff vielleicht ein bisschen näher bringen?
Ja, also das Erste, was man hört, wenn man Kontakt zu den unterschiedlichsten Ultraszenen aufnimmt, ist eigentlich mehr oder weniger der erste Satz, den alle sagen, den Ultra gibt es nicht, es gibt nur einzelne Szenen, die haben ein paar Äußerlichkeiten, die sie bundesweit verbinden. Zentral hat man, glaube ich, gerade das Thema, also diese zentral angeleitete Support, Blockfahnen und so weiter. Ansonsten gibt es eigentlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Ne? Sowohl bei der Frage, äußert man sich jetzt politisch, lässt man sein, macht man spielbezogenen Support wie hier, also dass man darauf reagiert, ob die Mannschaft gerade drückt oder ob sie Unterstützung braucht oder nicht. Oder singt man 90 Minuten lang irgendwie durch. Also von so Stilfragen bis zu inhaltlichen Auseinandersetzungen, Gewaltpolitik und so weiter gibt es sehr viel mehr Unterschiede, als eigentlich meist dargestellt wird.
Wenn man es dann gleich wäscht, wenn man die Ultras über einen Kamm schert, behauptet der andere, das sind notorische Störenfriede, gewaltbefreit, Dialog unfähig. Wie ist denn Ihr Dialog aktuell mit den Ultras von Dynamo Dresden?
Das ist genau das Gegenteil. Wir haben einen sehr guten Dialog, der auch institutionalisiert ist, indem wir uns alle 2 Monate zusammensetzen, in so ein Turnustreffen, aber auch bei Bedarf auch mal sozusagen, wenn aktuelle Themen anliegen, auch mal kurzfristig zusammenkommen kann. Das ist ein Bild, was da gezeichnet wird, was natürlich, glaube ich, meiner Meinung nach, das muss Lemi dann natürlich als Experte dann korrigieren, aber das ist viel zu kurz, oder das ist einfach auch nicht, keine Kenntnis da. Das sind einfach junge Menschen meistens, die sich 24 Stunden mit dem Fußball auseinandersetzen, alles für ihren Verein tun, alles für ihren Verein geben. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man auch, dass das nämlich das Engagement ist, dass Emotionen dabei sind. An der einen oder anderen Stelle schwappt es über, das ist nicht richtig und das muss dann auch angesprochen werden. Aber grundsätzlich heißt Ultra nicht gleich Störenfried. Genauso wenig wie, ich hatte gestern ein Interview mit auch einer überregionalen deutschen Zeitung, auch da dieses Bild hierher kommend und glaubend, wie die Verhältnisse hier sind. Und das ist einfach auch Unkenntnis. Also muss man mal klar sagen, dass man irgendwas gehört hat, irgendwelche Schubladen bedient und gar nicht versteht, dass das einfach toll unterstützende Fans in Dresden sind und diese Klischees eben nicht mehr oder weniger zutreffen, als es auch bei anderen Vereinen in Deutschland der Fall ist.
Dann will ich mal ein Klischee bedienen, Stefan. Ein Klischee behauptet, ihr nehmt direkt oder indirekt Einfluss auf Entscheidungen in diesem Verein.
Ja, da würde ich ja da drüben sitzen.
Ist das dein Ziel? Berufsziel, Geschäftsführer von Dynamo Dresden?
Gottes Willen, nee. Was heißt Einfluss? Wir nehmen ja keinen Einfluss auf den Verein in dem Sinne. Also wir nehmen unser Recht als Mitglied wahr. Das machen wir, das tun wir. Und wenn Sachen anstehen, wie 2007, haben wir gesagt, da waren wir halt noch jünger. Und haben gesagt, passt auf hier, 1. FC Dynamo Dresden hat nie viel mit Tradition und etc. zu tun. Wir müssen den Verein wieder umbenennen. Ja, da sind ja alle aus allen Wolken gekippt hier, da kommt hier so eine junge Rasselbande an und sagen, wir benennen den Verein wieder um. Nö. Und ja, sowas ist dann halt, das nehmen wir, unser Recht als Mitglied nehmen wir wahr und da werden wir halt auch dafür, stehen wir dafür ein. Also gerade auch, wenn Aufsichtsratswahl war jetzt letztens großes Thema gewesen und
ihr habt schon die Kandidatenliste kommentiert.
Naja, das Problem ist ja, also ich dachte so, es kommt immer mal von den Medien so ein bisschen was, so dass mal Menschen, die Kandidaten so ein bisschen abgecheckt werden und mal zugehört, okay, alles klar, was macht der eine so aus? Aber wenn da Leute dabei sind, wenn ich guten Fußball sehen will, da fahre ich hier nach Kaiserslautern und gucke mir dort das Spiel an. Wenn ich guten Support haben will, da komme ich zu euch. Das sind Leute, brauchst du hier in dem Verein? Also entschuldige mal bitte, aber... Sorry, dass ich mir das jetzt so rausnehme.
Würdest du es charakterisieren? Bei bestimmten Punkten seid ihr schon mit dabei und gebt eure Meinung auch
publik. Genau. Ja, schon, na klar. Also wir wollen schon, dass der Verein ein Verein auch bleibt. Das ist ganz wichtig für uns, dass jedes Mitglied sein Recht hat, dort mitzugestalten. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, wir sind auch auf einem guten Weg mit Herrn Schäfer, Ralf Minge, Uwe Neuhaus, Supertrainer.
Ja, wer 9-mal gewonnen hat in 11 Spielen, der kann kein schlechter Trainer sein. Ja, also Thorsten, wie schätzt du das Ganze ein? Es wird ja auch immer wieder mal gesagt, na, die Ultras, die wollen provozieren, aber die wollen manchmal vielleicht auch noch mehr. Also wird häufig auch das Wort Ultras mit Gewalt gleichgesetzt. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Absolut, und das ist eben leider, das ist schade, dass es so ist.
Ich glaube auch, die Frage vorher, das hatte so einen Negativ-Untergrund oder so einen Hintergrund zu sagen. Neben den, ja, ist ja auch gut so, aber ich meine, neben Ultras, neben Verein oder neben Vereinsmitglieder zu viel Einfluss auf den Verein, das ist ja genau das, was wir wollen. Also wir fragen in dieser Gesellschaft permanent, wo bleibt bürgerschaftliches Engagement? Das ist immer so ein Ungetüm an Wort, aber übersetzt für mich heißt das ja, bei so einem Fußballverein, dort passiert das. Also dort passiert gesellschaftliche Teilhabe. Junge Leute wollen sich halt ihren Freiraum so gestalten, wie sie glauben, dass es richtig ist. Und jeder andere kann das genauso tun, kann sich genauso darin probieren. Und das ist ja so eine belebende Diskussion, die dann stattfindet. Mit Vereinsverantwortlichen, die das umzusetzen haben, was so ein Vereinsgremium dann festlegt. Und wenn da junge Leute sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, und da unterstreichen wir das, dann unterstützen wir die Leute eben.
Aber glaubst du, das Gleichsetzen von Gewaltbereitschaft mit Ultras wäre komplett falsch?
Ja, komplett falsch dahingehend, weil man zuerst in meiner Meinung nach das Positive mal hervorheben muss. Okay. Es ist das Negative, das kram sonst schon ja. zu viele deiner Kollegen immer noch mal mit aus der Mottenkiste. Und demzufolge glaube ich, ohne jetzt da jetzt unbedingt die ganz große Lanze brechen zu wollen, aber passiert halt zu selten, dass man sagt, so eine Choreografie. Wie viel Zeit braucht das einfach,
nachher noch,
dass da junge Leute ihre Freizeit rein investieren? Was kostet das an Geld, 24 Stunden für den Verein da zu sein, an 7 Tagen in der Woche? Da fehlen mir manchmal die Worte dafür, weil das ist halt tatsächlich das Leben aufopfern. Manchmal steht dann sogar noch Schule hinten an. Und das sind halt wirklich junge Leute, die sich einbringen und die brauchen Unterstützung dabei. Natürlich ist es natürlich so, dass dann relativ oft auch Grenzen überschritten werden. Aber das ist, glaube ich, das ist sehr typisch für Jugendliche, für junge Leute, dass sie bestimmte Grenzen, gesellschaftlich gesetzte Grenzen, Normen versuchen auszureizen.
Das ist wie bei Rot oder Ampel gehen. Wenn einer anfängt, macht der Rest mit.
Ja.
Bringen
Sie. Ist so?
Ja. Also wir regen uns ja sicher an diesem Tisch alle darüber auf, dass Ultras zu oft nur mit Gewalt assoziiert werden, und wir regen uns darüber auf, dass das heißt, Ultras mischen sich zu sehr in Vereinspolitik auf. Zähle ich auch dazu. Ich finde, wir dürfen jetzt auch nicht, aber trotzdem nicht den gegenteiligen Fehler machen. Also natürlich gibt es Ultragruppen, die sich zunehmend, da meine ich ganz, ganz explizit nicht euch, definitiv nicht, aber es gibt Ultragruppen, kleinere Ultragruppen, die sich zunehmend zu langweilen scheinen, wenn das Spiel friedlich läuft und wenn es kein Trouble mit der anderen Gruppe gibt. Das ist so, glaube ich. Und was Einmischen in Vereinsarbeit angeht, also ich finde, es ist absolut gut und richtig, wenn sich Fans einmischen, wenn Fans Mitglied im Verein werden und wenn Fans sagen, ihr macht mit unserem Verein, es ist der Verein der Fans, der Zuschauer, der Mitglieder, was wir nicht wollen. Wer das anders sieht, kann ja immer noch zu RB Leipzig gehen. Das wäre jetzt auch nicht mein Modell. So.
Christoph, eine Nachfrage noch.
Eine Sache, dass das auch kippen kann, wenn ich mir das Spiel angucke, Karlsruhe gegen Nürnberg zum Beispiel. Da spielt Nürnberg unterirdisch. Ich würde mich als Gästefan auch aufregen. Aber was nicht geht, ist, wenn dann Ultras hinkommen und sagen, ihr seid das Trikot nicht würdig, zieht das aus. Und was nicht, das haben die Spieler dann auch gemacht. Wo ich auch sagen muss, kann man als Spieler nicht ein bisschen mehr Rückgrat haben? Ich würde mir wünschen, sie hätten es anbehalten. Aber da nehmen sich Ultras natürlich was raus, was ihnen in dem Fall dann wirklich nicht mehr zusteht, finde ich, zu entscheiden, wer es wert ist, für den Verein zu spielen oder nicht. Und es gibt natürlich auch Manager in der ersten und zweiten Liga. Einer hat gerade seinen Job verloren, Beispiel Nürnberg nochmal, wo natürlich auch versucht wird, mit Fans, die es, glaube ich, besser meinen als der ein oder andere Funktionär, eben Vereinspolitik zu machen. Das heißt, ich finde es okay, wenn Ultras sagen, ich guck mir die Kandidaten für einen Aufsichtsrat an. Ich möchte mitentscheiden und ich wähle die Leute nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn aber von 8 Kandidaten nur 4 vorgestellt werden mit der Ansage, wählt die mal bitte, dann ist es schwierig, finde ich.
Diskutiert ihr eigentlich das auch, was andere Ultragruppen machen, und sagt euch auch manchmal, naja, an Aktionen, das könnten wir uns auch vorstellen, oder das geht nun mal gar nicht? Also das, was Christoph gerade doch so erwähnt hat.
Na klar, guckst du, was machen die anderen? Ist ja immer so ein bisschen... Kannst du das hier sagen, so ein Schwanzvergleich? Oder?
Klar.
Sorry. Ja, klar, guckst du, ne? Was machen die anderen und so? Oh, hier, geil, Frankfurt, große Blockfahne gemacht, Dortmund, spektakuläre Choreo und so. Also guckst halt schon, ne? Was machen die anderen? Aber wir müssen trotzdem mit unseren Gegebenheiten ja klarkommen. Und da haben wir schon sehr viele große Baustellen.
Ich bin mal gespannt, was die sozialen Netzwerke so gebracht haben. Wir haben Sie gefragt nach den Fragen an unsere Gäste. Claudia Heidler ist auch heute dafür zuständig. Claudia, bitteschön.
Ja, die erste Frage geht an Christian. Die kommt von Sven Locher und der macht sich auch Gedanken um den Kommerz im Fußball und möchte gern wissen, ob man seine eigentliche Liebe so zum wichtigsten Nebensache der Welt nur noch in der Fußballprovinz richtig ausleben kann. Also sehen Sie da auch so eine Wanderung von den großen Fußballriesen dann doch in die Provinzstadien?
Also es gibt schon die eine oder andere auch Ultragruppe, die sagt, es ist eigentlich widersinnig, in den ersten zwei Ligen oder in den ersten drei Ligen mit der ganzen Vermarktung noch Ultra zu sein und unabhängiger Fan und wirklich noch den authentischen, geerdeten Fußball sehen zu wollen. Ich ertappe mich hin und wieder schon dabei, weil ich bin halt beruflich zweimal die Woche in einem Stadion, dass ich es dann echt genieße, wenn ich mir das dritte Spiel in der Woche in der Oberliga angucke. Ich kann es nachvollziehen, ja, wobei man natürlich zugeben muss, wenn in einem Stadion richtig gute Stimmung ist, ja, gibt es ja zwei, drei Beispiele, dann macht das natürlich auch in den oberen Ligen Spaß. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in 5 bis 10 Jahren eine Entwicklung haben, wo mehr Leute wie der Fragesteller sagen, vielleicht macht es unten doch mehr Spaß.
Die nächste Frage geht an dich, Lemi. Die kommt von Moritz Vollmer und der möchte gern wissen, wie du es schaffst, die Fans immer so mitzureißen. Also übst du da? Ist dir das in die Wiege gelegt worden? Oder wie gehst du da ran vor so einem Spiel?
Also jetzt vor allem war ich jetzt wieder aufgeregt, weil halt ich da 4 Spiele verpasst habe. Aber ja, du gehst da ganz normal ran. Also ich bin ja auch nicht die tragende Säule. Die tragende Säule ist der ganze K-Block und die 9000, die das halt mitziehen oder die halt wie jetzt gestern gegen allen Hohenbach-Tribünen und so, wenn die mit einsteigen, da reicht es ja schon zu. Also wenn das, weiß nicht, also du brauchst bloß diesen Funken, wenn du den mitnehmen kannst und tragen kannst und dann brauchst du ja gar nicht mehr machen. Da kannst du eigentlich runtergehen und dann machen die das von alleine und alles ist gut. Bis dahin kommt, da musst du halt ein bisschen was machen, ein bisschen was tun und ein bisschen, ja, das, aber es funktioniert eigentlich ganz gut so. Also, und das meine ich halt auch immer, wir dürfen nie unser 90-Minuten-Programm durchziehen und hier unsere Lieder dort trällern und sowas. Wir müssen das schon, es sollen schon alle mit integriert werden, sonst funktioniert das Ganze nie und schon gar nicht so, wie wir das halt jetzt immer gewohnt sind. Und man versucht immer eine Steigerung zu erreichen, was gestern eigentlich auch ganz gut funktioniert hat mit Hornbach-Tribüne. Aber du musst alle mitnehmen, sonst ist es Quatsch eigentlich, sonst macht es ja den Rest keinen Spaß.
Also bist du so ein bisschen Entertainer und Unterhalter quasi. Wolltest du als Kind schon immer, also mancher will Formel-1-Fahrer werden, stand bei dir unten
Berufswunsch oder Körper?
Feuerwehrmann. Okay, gut. Claudia, vielen Dank.
Gerne.
Robert Schäfer, wir hatten ja gerade das Thema Nürnberg und auch den Einfluss von bestimmten Fangruppen. Ich will das Beispiel jetzt nochmal aufnehmen. Nürnberg war jetzt gerade schon die Nummer, die Christoph Ruf erwähnt hat mit den Trikots. Es gab ja auch schon was in dieser Saison mit dem Anhalten an der Tankstelle, an einem Rasthof, wo die Spieler dann aussteigen mussten und zum Rapport quasi antreten mussten bei ihren Fans. Da fragt man sich natürlich, wie weit darf Einfluss eigentlich gehen? Wie weit lässt ein Verein das mit sich machen? Wie weit würde da Dynamo Dresden gehen?
Also ich glaube, man muss gerade bei dem Themenkomplex zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist zu sagen, Fans, Ultras, Mitglieder, wer auch immer, nimmt Einfluss auf den Verein. Das hat oft einen diffamierenden Hintergrund, weil das ein Verein ist schon kraft bürgerlichem Gesetzbuch eine zutiefst demokratische Organisationsform. Das heißt, jeder soll da teilhaben und jeder soll da was mitmachen. Es gibt in meinen Augen gibt es eine Grenze, wo auch ein Verein, was er mit sich machen lässt. Mhm. Und inwieweit die Verantwortlichen des Vereins zustimmen, dass dann eben so ein Halt gemacht wird oder nicht. Wir sind in einer Form, natürlich kooperieren wir, also wir meine ich jetzt Fans und Verein. Natürlich ist aber auch eine Verantwortung da seitens der Verantwortlichen im Verein. Und die Verantwortung müssen wir tragen, die müssen wir auch wahrnehmen. Das heißt, es gibt natürlich auch Grenzen, wo wir sagen müssen, das können wir eben nicht machen. Und die haben wir für uns klar definiert und die würden wir auch gegenüber den Fans dann auch deutlich machen. Das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Aber man sollte nicht eine Teilhabe und eine Einflussnahme diffamieren, weil oft ist da, wo diese Einflussnahme gefürchtet wird, ist das eigentlich nur von alten Strukturen, die eigene Machtpositionen im Verein hatten und die verloren haben aufgrund von Misswirtschaft meistens in Traditionsvereinen und die dann versuchen, sich das dadurch wiederzuholen. Und das zu vermischen, finde ich falsch.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema ist auch das Thema Auswärtsspiele und Heimspiele. Thorsten, ich habe den Eindruck, bei den Heimspielen läuft das richtig gut in Dresden. Da passiert kaum was. Im Stadion schon gleich gar nicht, auch am Rande nicht. Warum ist das so hier in Dresden?
Na, ich glaube, da konnte es jetzt gelingen, die Abläufe ein Stück zu perfektionieren nahezu. Also der Stadionumbau trägt natürlich dazu bei, ein funktionierendes Stadion. Da wurden unter anderem Gästeblock, der wurde verlegt Richtung Bahnhof näher, Abläufe demzufolge etwas einfacher. Man konnte das ganze Prozedere der Vergangenheit, was ja auch so Ritualcharakter hatte, man trifft sich auf der Straße und schaut mal zu, wie die Polizei gegnerische Fans zum Bahnhof bringt. Das konnte durchbrochen werden. Mittlerweile gibt es einen Shuttle-Verkehr. Der Verein bringt sich betreibt gute Kommunikationsarbeit, auch im Vorfeld, eben auch mit den Fans, mit der aktiven Fanszene. Und die Polizei selbst hat sich da auch ein Stück weit anders aufgestellt. Also sie tritt dort auch kontaktfreudiger auf und hat das eigene Agieren dann eben etwas grundsätzlich überlegt. Bei Auswärtsspielen ist es immer noch so, haben wir den Eindruck, wir sind mit mindestens zwei Kollegen bei jedem Spiel dabei, bereiten das explizit vor und auch nach, ungefragt, um auf Stärken und Schwächen hinzuweisen. Und da haben wir halt wirklich bei vielen Standorten noch den Eindruck, dass man so die Hände vor den Kopf zusammenschlägt und sagt so, Augen zu und durch, irgendwie wird es uns schon gelingen, das Spiel zu meistern. Dann geht es meistens schief. Wenn allerdings ein Standort, wo Dynamo zu Gast ist, sich sehr präzise auf die Dynamo-Fans und da eben auch auf die Absprache im Vorfeld mit den Verantwortlichen von Verein, auch vom Fanprojekt einstellt, also eine sehr präzise Ablaufplanung dann für das eine Spiel durchführt, dann funktioniert das auch. Und dann ist eine Polizei eben auch etwas entspannter, sind alle am Spieltag entspannter. Das ist so das eine Themenfeld, worum es gelingen kann. Und das andere ist natürlich, dass bei Auswärtsspielen schlichtweg Leute auch mit im Stadion sind, die vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal pro Saison im Stadion sind. Und bei Heimspielen kennt man sich. Also dort sind wirklich, auch dahingehend ist die Kurve nochmal grundgesund. Also das sind andere Abläufe, eben auch in der Kurve, als bei einem Auswärtsspiel.
Thorsten hat es gerade schon erwähnt, vielleicht die Diskrepanz auch zwischen Heim- und Auswärtsspielen, Christoph. Es gibt die Vorfälle oder es hat sie gegeben in Dortmund, in Rostock zuletzt, in Hannover, ansatzweise auch in Münster. Können Sie sich erklären, warum das auswärts immer mal anders abläuft bei Spielen von Dynamo Dresden?
Ja, ich glaube, Thorsten hat es zum großen Teil schon gesagt, was ich jetzt da auch sagen würde. Ich glaube, das liegt halt primär daran, dass da Leute halt oft dabei sind, die nicht wissen, was jetzt wirklich die Diskussionen in der Kurve gerade sind, was abgesprochen war, was so eben verworfen wurde. Das sehe ich auch, wenn ich aus Baden-Württemberg zu Spielen fahre, zum Teil auch von Dynamo, wie viele Autos aus Baden-Württemberg, aus Bayern, zum Teil auch aus der Schweiz, damit zu Richtung Gästeblock fahren, in Sandhausen zum Beispiel. Die sind nicht zwangsläufig dann immer auf dem Laufenden, was gerade Phase ist. Und das ist sicherlich Teil der Erklärung. Andererseits ist, glaube ich, generell bei Fans so, dass wenn man sich daneben benimmt, manchmal sagt man ja auch, einmal im Jahr gönnen wir uns was, manchmal wissen das die Vereine auch und sagen, okay, einmal im Jahr dürft ihr, dann ist es immer auswärts.
Ist das so?
Was, dass wir immer mehr dürfen?
Nee. Ich rede also immer nur ganz allgemein. Ne?
Also erstmal ganz kurz, das Wort Ultras und so. Es klingt immer so, Ultras und so, das klingt immer, wie als wären wir irgendwas Besseres als die Jungs, die jetzt alle hier sitzen. Sind wir überhaupt nicht. Ne? Wir hätten uns auch damals, es klang halt damals cool, ne? 2000. Ne? Wir waren extrem jung und wäre cool, wäre der Name Dicke Hummel cool gewesen, hätten wir jetzt wird man Dicke Hummel genommen. Dicke Hummel Dynamo. Das ist so, da wird man immer sowas erzählen. Okay. Dicke Hummel und so. Das klingt immer so ein bisschen anders. Also wir machen jetzt auch nicht viel anders als der Rest. Ne? Man engagiert sich
bei dem Rest ist Dynamo vielleicht 10 Stunden Tagesthema, bei euch ist es 23,5. Ihr träumt ja schon von Dynamo.
Ist ja, würde meine Frau mir aber richtig eine ballern. Nee, aber ich sag bloß, das, klar ist es bei uns präsenter, und aber im Endeffekt wisst ihr ja trotzdem bloß, das ist halt irgendwie... Wenn jeder bloß ins Stadion kommt, sich dann so, das wäre total langweilig, oder?
Definitiv. Das haben wir in England momentan.
Das haben viele englische Fans momentan. Wir setzen uns eigentlich schon bloß zusammen und was können wir machen, was können wir cooler, was ist das und so. Ja. In die Richtung halt, weißt du?
Nee, jetzt immer der Ultrasinn. Ich kann es nicht. Bist du mir aber schön ausgewichen mit dem einmal im Jahr.
Nee, aber das, wie gesagt, einmal im Jahr, das klingt immer so, ne.
Auf jeden Fall gab es ja schon das ein oder andere Auswärtsspiel, wo es bei Dynamo nicht geklappt hat, wo es doch das ein oder andere gegeben hat. Deshalb auch in diesem Jahr im Februar schon ein Geisterspiel gegen Erfurt. Und vor diesem Geisterspiel gegen Rot-Weiß Erfurt hat der Geschäftsführer Robert Schäfer, hier sitzt er, damals sehr klare Worte gefunden in Richtung Fans.
Ein Auswärtsspiel ist kein rechtsfreier Raum. Und wenn man die Mannschaft auswärts unterstützt, heißt das nicht, dass man sein Benehmen und seine guten Manieren in Dresden lassen muss. Ich wünsche mir, dass alle Dynamos Verantwortung übernehmen, anstatt sich Ausreden auszudenken, warum es zu dieser oder jener Tat kommen musste. Wenn wir es zukünftig nicht schaffen sollten, als Dynamos bei Auswärtsspielen im Besonderen dieser Verantwortung gerecht zu werden, dann muss diese Verantwortung der Verein übernehmen.
Sie haben damals Sanktionen angekündigt, weniger Auswärtstickets, Aufschlag auf Auswärtsticketspreise. Hat sich seitdem etwas geändert, seit Ihren Worten im Februar?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Worten zusammenhängt, aber es hat zumindest solche Vorfälle nicht mehr gegeben, auf die sich das damals bezog. Und es war auch meiner Meinung nach absolut wichtig, das auch mal so deutlich zu machen, weil mir in vielen Nachbetrachtungen zu Spielen aufgefallen ist, dass eben gerade dieses Thema Begründung, das sind ja gar keine, die immer mitfahren, sondern die kommen ja von außerhalb und so. Letztlich bleibt es am Verein hängen und letztlich ist es ein Schaden, den der Gesamtverein trägt. Und deswegen ist es zum Glück in dem Maß nicht mehr vorgekommen. Heißt aber nicht, dass das jetzt sozusagen wir für immer annehmen können, dass das auch nicht mehr so ist. Das heißt, der Anlass ist weiter aktuell.
Stefan, haben die Worte von Geschäftsführer irgendwas bei euch in der Fanszene bewirkt? Du sprichst jetzt nur für dich sicherlich, aber du riechst ja auch ein bisschen rein, du hörst ja auch ein bisschen rein in die Fanszene.
Also ich glaube nicht, dass jetzt bei demjenigen, der nach Rostock fährt und sagt, alles klar, ich habe hier Bock auf Krawalle, als erstes an Robert Schäfer denkt. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also klar, gewisse Personen hören das, aber im Endeffekt müssen das dann wieder, also ich sitze jetzt da und rede mit euch, ne, und mache das hier, transportieren dann auch zu Personen XYZ und sowas und die müssen es dann weitertragen in alle anderen Kanäle. Also du kannst hier nicht mehr wie der Axt im Walde benehmen, das geht einfach nicht. Also zumindest, also was jetzt hier Leuchtspurballerei in Block hier Rostock angeht, hat sich bei mir natürlich dann auch über die Jahre eine absolute Denkweise entwickelt, wo es sagst, hey, jetzt hast du Kind und sowas. Ne? Also wenn du selber so ein Ding dann abwählst, willst du eigentlich gar nicht abbekommen und sowas. Und eigentlich saßen wir damals alle zusammen und wollen so eine Scheiße nicht mehr haben. Und das ist scheiße. Also mich hat so selber an dem Tag richtig angekotzt, muss ich ehrlich sagen. Diese Choreo mit dem Seemann und rauchender Pfeife und sowas, das war alles okay. Aber diese Ballerei dann kotzt mich schon selber an. Also das ist dann irgendwie in die Jahre erst gekommen so. Ne?
Aber ganz klar, aber du bist natürlich auch für viele so der Anführer, weil du bist der Kapo und so. Kannst du Einfluss auf die nehmen oder ist es auch wirklich so, wie es Thorsten schon gesagt hat, wie es Christoph gesagt hat, dass du viele vielleicht auch gar nicht kennst, so vom Auge, weil die vielleicht nicht aus Dresden sind. Wie ist das?
Nee, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier Pappenheimer, weiß genau, Pappenheimer okay. X, Pappenheimer Y, na, kriegst schon irgendwie so ein bisschen mit, ne? Klar, kennst du nie alle überhaupt nie, ne? Das ist ja gar nicht der Fall, kriegst ja, ne? Weißt du nicht, ob jetzt hier steht 50 Mann vermummt da, ja, den kenne ich, den sehe ich aber auch hier, ne? Augenbrauen schon mal gesehen, ne? Also, nee, das funktioniert so nie. Aber, für mich ist es ja extrem schwer, ne? Weil ich ja mit dem Verein dann auch am Tisch sitze oder mit Thorsten dann rede, mit Robert Schäfer ruft dann an, was ist schon wieder passiert. Also rufen ja dann auch, oder die normalen Fanclubs rufen mich an und sagen, ja, was wird denn jetzt immer alle von mir? Ne? Klar ist das für mich scheiße. Ne? Mich kotzt so und so, manche Sachen dann so und so an. Redest vorher, Jungs, passt auf hier und wirklich mal Bälle flach halten. Aber manche...
So weit geht dann einfach...
Aber bei manchen ist dann wirklich so, ey, Lehmann, der nervt so rum.
Okay, also ist die rote Ampel, wie du so vorhin beschrieben hast. Wir müssen mal über die rote Ampel gehen.
Genau, und dann ist es wirklich so, lassen wir mal quatschen, der badet das schon aus. Die Jungs, die dann Scheiße bauen, die legen sich dann 3 Wochen unter die Bettdecke und alles ist gut. Und ich sitze dann aber einen Tag später dann da und muss hier mit dem Robert dann irgendwie eine Lösung finden, dass nie irgendwie die übelsten Einschnitte kommen, dass wir keine Choreos mehr machen können, was ja prinzipiell, das ist ja das Ziel. Ne? Stimmung muss passen, optisch muss was her, ne? Und das ist ja der Fokus, worauf es liegt. Ne? Die irgendein Umballern ist ja nicht mein Fokus.
Die Funktion hat man dann mal als Außenminister der Ultras. Die muss
ja, ich bin ja kein Außenminister oder Pressesprecher, ich bin Oblis,
aber ja, das ist schon klar. Also, du weißt, wie ich es meine.
Aber ich finde es genauso falsch, dass jetzt alles, sozusagen die ganze Verantwortung, Lemi rüberzuschieben und zu sagen, ja, mach du das mal, regel du das mal und ordne das mal. Das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, der im Block steht. Das ist jeder, der unser Trikot anhat und unseren Schal umhat, da ist jeder mit verantwortlich. Und das ist auch nichts anderes als eine Ausrede oder ein Verschieben, zu sagen, jetzt Lemi, jetzt sorgt dafür, dass das jetzt abgestellt wird. Weil das ist ja keine Firma oder kein Verein, der irgendwelche Durchgriffsmöglichkeiten hat, sondern das ist eine Jugendgruppierung und Organisation, die eben auf gemeinsamem Verständnis basiert und auf sicherlich auch Loyalität, aber da ist jeder in der Verantwortung. Und das geht mir auch manchmal ein bisschen gegen Strich, dass man einfach sagt, eine Person wird jetzt hier verantwortlich gemacht, einfach weil man sie vielleicht kennt oder weil man weiß, dass sie eben mit dem Rücken zum Spielfeld steht, also nicht immer, aber manchmal, und eben die Stimmung macht und ein bisschen exponiertere öffentliche Wahrnehmung hat, dann zu sagen, ja, das ist jetzt der Sündenbock. Also das ist die Aufgabe, finde ich, von jedem einzelnen Fan, dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert.
Robert Schick. Es gibt ja aber auch Auswärtsspiele, wo es richtig gut läuft, wo Fanfreundschaften entstehen. Verrat mir mal ganz kurz, warum Groß Asbach so ein positives Beispiel war, warum da alles wie geschnitten Brot lief, warum Groß Asbach so als Musterbeispiel gilt.
Also Groß Asbach, viele sagen ja Fanfreundschaft, also da rufen ja dadurch dann nur andere Ultragruppen an. Was ist denn das für eine Nummer jetzt hier? Ich, ganz ehrlich, wir haben jetzt keine Fanfreundschaft mit denen. Ne?
Mit wem denn auch?
Ja, da ist also und da fängt es ja auch an, warum sollst du nach Groß Asbach fahren mit irgendwie einer Portion Wut im Bauch? Da ist ja nur nichts. Ne? Und die waren total nett dort alle, Polizei sich übelst korrekt dort auch. Also nie, du bist nie angekommen und so, wo hier, wie in Bielefeld, wo dann erstmal zwei da stehen, die du noch nie gesehen hast, mit irgendwelchen Wummen in der Hand hier und mit so einem Gaskanonenhelm auf hier. Das alles. Roboter hier oder was? Wahnsinn. Die waren halt ganz normal und dann kommst du an und so und haben alles hergerichtet und du hast dich bewegen können und konntest du mal auch rumlaufen. Das ist super. Also darum, warum wissen, und alle haben sich gefreut, Groß Asbach, wir waren noch nicht dort, los, wir machen Sonderzug. Ja, wir machen Sonderzug, Groß Asbach. Also Sonderzug, Groß Asbach, wo, was? Und dann aber, dann entwickelt sich was draus und dann sagen trotzdem mal, ey, da wollen wir aber auch alle mitfahren. Ne? Und dann fahren wir halt alle mit. Ne? Also ja, ist halt Groß Asbach, ne? Es war, ja.
War aber ein schönes Event und Deeskalation kann da mit viel bewirken, oder? Habe ich den Eindruck?
Ich meine, das liegt sicherlich daran, dass Groß Asbach auch keine Szene hat, aber vor allem, das fand ich jetzt auch wirklich gut, ja, von denen, dass sie sich vorher schon überlegt, ja, haben und gesagt, wenn wir auf Eskalation machen, haben wir eh keine Chance, die sind zu viele. Wir probieren es mal anders. Wir reichen denen einfach mal die Hand und behandeln die einfach mal wie Menschen und nicht wie Schwerverbrecher. Also ihr habt, da könnt ihr hin, da könnt ihr auch hin, wir spielen euer Vereinslied, da ist der Bierstand, viel Spaß. Nur so geht's, glaube ich. Und das passiert halt oft genug anders. Da werden halt, wird halt Fans erstmal kein Vertrauen entgegengebracht, sondern das Gegenteil passiert. Du kommst erstmal halbwegs gut gelaunt und friedlich aus dem Sonderzug raus und triffst auf diese Robocops und dir wird gleich suggeriert, du bist hier überhaupt nicht willkommen und du machst eh nur Stress. Und das ist dann oft halt auch so eine self-fulfilling prophecy.
Ich will auch uns Medien mal bei der ganzen Geschichte mit hinterfragen, Christoph, deshalb gucke ich uns beide an. Da wird ja auch immer viel geschrieben und Dynamo ist sicherlich ein Thema, was ja polarisiert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Dynamo dient da immer als wunderbarer Aufmacher. Ich will es mal an den Auswärtsspiel in Würzburg festmachen. Da sind 3000 Dynamo-Fans mitgereist, 10 haben sich wohl nicht daneben benommen. Da gab es eine große Meldung dann vom Sportinformationsdienst, Ausschreitung beim ersten Dynamo-Auswärtsspiel. Das stellte, Ausschreitungen sind nicht schön, das steht fest, aber das stellte sich dann als halb so wild heraus. Ja. Müssen wir uns da vielleicht auch mal häufiger hinterfragen? Ich will mich da gar nicht außen vor nehmen. Nee. Bei uns vielleicht auch so, dass es Kollegen gibt, die vom Fußball gar keine Ahnung haben, die sagen, ein Polizeibericht oder eine Agenturmeldung ist gesetzt und die schreibe ich jetzt einfach mal so ab. Dass da einfach was unkontrolliert übernommen wird?
Ja, unbedingt. Also erstmal natürlich, wenn Ultras nicht Ultras sind, sind Journalisten nicht Journalisten. Also man muss schon gucken, man muss schon differenzieren, aber grundsätzlich, wenn wir ehrlich sind, natürlich ist für uns eine Agenturmeldung erstmal die Bibel, die kommt erstmal so ins Blatt oder über einen Sender oder sonst irgendwie was. Polizeiberichte glaube ich nicht, also wenn man die Chance hat, die Gegend zu recherchieren, dann recherchiert man die Gegend, aber Polizeiberichte sind in dem Agenturtext drin Und der Agenturtext kommt dann so ins Blatt. Und so entstehen solche Geschichten. Und jetzt kann ich aber einem Kollegen in Friesland natürlich nicht übel nehmen, der gar nicht weiß, dass es das Spiel Würzburg gegen Dresden gibt. Der kriegt über Agentur 10 Dynamo-Fans haben sich da, oder schwere Ausschreitungen. Dann macht er das in der Meldungsspalte so rein. Und in dem Fall war es ja so, dass ich gedacht habe, Würzburg, komisch und so. Und dann kam schnell das Dementi von der Pressestelle von Dynamo, was in dem Fall sehr wichtig ist, dass ein Verein gleich reagiert. Weil dann sitzt du nämlich in deiner Redaktionsstube und sagst, okay, Agentur sagt das, Verein sagt das, das klingt aber jetzt sehr nah dran, sehr präzise, ich bin mal vorsichtig mit dieser Meldung. Das ist wichtig, dass ein Verein sofort sich positioniert, sofort die Dinge richtig rückt, und sehr wünschenswert wäre es natürlich auch, wenn man die andere Seite dann mal ans Telefon kriegt. Also was ich als freier Journalist oft erlebe, ist, dass ich eine Polizeimeldung kriege, denke, kommt mir komisch vor. Ich rufe mal die andere Seite an, und dann spricht man aber nicht mit den bösen Journalisten. Regt sich aber nachher darüber auf, dass die bösen Journalisten nur mit einer Seite reden. Das passt dann halt auch nicht.
Thorsten, ganz kurz noch zu Würzburg. Du warst ja auch mit dabei und warst auch ein bisschen erschrocken dann über die Meldung, die da dann rauskam von den angeblichen schweren Ausschreitungen in Würzburg.
Ja, absolut. Und das ist halt genau diese Dynamik, die das dann immer nach sich zieht. Selbst vor Ort ist man dann etwas überrascht, weil all das, was man vor Ort dann übernehmen, was man tun kann, glaube ich, hat mein Kollege und ich da in Würzburg auch getan, versucht nochmal mit der Polizeisprecherin auch ins Gespräch zu kommen. Aber da wird oftmals dann halt doch wieder so einem gewissen Klischee auch da entsprochen, leider. Also dass dann der Polizeibericht dann doch sehr präzise ausgeformt ist, wenn dann tatsächlich eine große Anzahl von Beamten im Einsatz ist. Und dass man sehr oft, und das ist nie nur in Würzburg, aber da war es tatsächlich auch so wieder, sich viele Agenturen dann regelrecht darauf stürzen. Und man bekommt dann diesen Zug, der einmal rollt, dann schwer aufgehalten. Wir versuchen uns ja dann demzufolge auch immer anzubieten, um zu sagen, wir haben da doch eine relativ objektive Sicht auf die ganzen, oder versuchen es dann etwas neutraler auch darzustellen, müssen ja jetzt keiner Fanszene oder im Fußballverein nach dem Mund reden, und das kann oftmals auch etwas die Brisanz rausnehmen. Wir haben andere Spiele, Bielefeld fällt mir da ein, ein Auswärtsspiel in Bielefeld, was sicherlich sehr, sehr schlecht auch gelaufen war. Lemi hat das auch beschrieben, wie die Begrüßungs- oder die Willkommenskultur da vor Ort war, aber wo wir dann nach dem Spiel oftmals noch Recherche betrieben haben und in einem vermeintlich überfallenen Supermarkt mal angerufen haben und nachgefragt haben bei der Geschäftsführung da oder Leitung vor Ort, und die hat gesagt so, da ist nie wirklich was passiert. Die waren alle hier, haben bezahlt und dann ist gut. Und das ist genau dieses Bild, wo wir sagen, och, das treibt uns tatsächlich ganz schön gegen Strich. Und es wäre halt schön, wenn die Presse an der Stelle dann eben auch die Zeit und die Geduld hätte. Ich weiß, die Zeit ist kurz lebig geworden, aber wenn da etwas Geduld dahinter wäre, um zu sagen, wir wollen uns präzise damit auseinandersetzen.
Lemi, da frage ich dich mal, die Beziehung zwischen Presse und Fans ist manchmal nicht die einfachste. Was nervt euch denn direkt an den Berichterstattern, an den Journalisten?
Liest du halt nicht mehr.
Okay.
Also, es gibt halt, ist ja nicht so, du kannst ja nicht alle über den Kamm schauen. Ne? Es ist wirklich so, es gibt ein paar Leute, die geben sich wirklich um Mühe und so, und wir sind ja da ohne übelst verschlossen. Ich sitze jetzt auch mit euch am Tisch. Ne? Sven Geisler, Beispiel jetzt, ne? Der ruft da Oma an und so, mit denen haben wir auch gesagt: Okay, alles klar, wir machen auch mit euch hier den 6-Jahre-Bericht hier zur Choreo etc. und sowas. Und da haben wir, also der ruft wirklich mal an, so, hier ist irgendwas vorgefallen oder gibt es irgendwie, naja, alles halb so wild. Ja, okay, alles klar. Also da gibt es ein, zwei, die fragen wirklich mal nach und kümmern sich da auch. Das passt. Ne? Und der Rest, naja, dann sollen sie ihren Mist dann schreiben. Ich lese es nie, ehrlich gesagt.
Ja, aber irgendwie hat man schon den Eindruck, ihr redet ja jetzt auch nun nicht mit jedem, oder? Oder sagt ihr dann, okay, nee. Genug ist genug?
Genau. Also warum muss ich, also ich werde jetzt zur Bildzeitung hinrennen, hey, lass uns mal quatschen, ne? Vor gerade Mist irgendwie, ne? Also, dann sollen die doch schreiben, ist doch okay. Also das Gute, also was heißt das Gute? Das Positive an der ganzen Sache ist ja, die mit waren oder die im Stadion sind, haben eh immer eine andere Wahrnehmung als zum Beispiel die Oma, die dann anruft, hier, was war denn schon wieder los? Ich sage, Oma, ich lege jetzt gleich auf.
Die Dynamo-Oma ruft bei dir an?
Nee, meine.
Okay.
Nee, also wie gesagt, das ist, ja, die im Stadion sind, die wissen eigentlich dann, okay, alles klar. Und da, das reicht dazu.
Christoph, das ist, glaube ich, aber auch nicht ganz einfach. Für Ihr Buch, Kurvenrebellen, mussten Sie ja auch mit den Ultras reden. wie war das, an die Jungs ranzukommen, auch von ganz unterschiedlichen Vereinen? Wir haben ja jetzt nicht nur von einem Verein, sondern mit ganz unterschiedlichen Fans da gesprochen.
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich habe so etwa 20 Gruppen angefragt, davon haben zwei nicht reagiert. Und Frankfurt. Mit allen anderen war das relativ problemlos. So. Also nee, ist okay. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Und
wer,
mit der anderen
war es relativ... Verein?
Frankfurt? Frankfurt, ja.
Na, Frankfurt.
Da habe ich auch nichts anderes erwartet. War eigentlich meist so, dass ich entweder schon Kontakte da hatte, dann war das eh relativ problemlos, okay. Oder einfach angefragt hat, mein Anliegen skizziert hat. Einmal war die schöne Reaktion, wir prüfen das, wir haben unser Rechercheteam auf Sie angesetzt. Und ich dachte, okay, und einen Tag später hieß es ja,
observiert
so,
worden.
So einen Scheiß haben Sie ja nicht geschrieben, also wir treffen uns mal. Aber eigentlich ging's. Also eigentlich war die Bereitschaft da unter Fairness-Regeln so. Also man dreht den Leuten nicht das Wort im Mund, um sich dann zu treffen und zu erzählen.
Ich will ein Thema noch ansprechen, weil das auch in den Kontext vielleicht passt. Das sogenannte Bremer Modell. Wir haben schon über die Einsätze bei Auswärtsspielen gesprochen. Das Land Bremen lässt sich die Polizeieinsätze bei Risikospielen von der DFL bezahlen, also bei Risikospielen von Werder Bremen. Die Frage ist natürlich, wird dieses Modell künftig Schule machen?
Also ich finde das, ich verstehe Bremen, weil das auch ein Bundesland ist, ne? Also es ist ein Unterschied, ja. ob München das macht, wo das reiche Land Bayern dahinter ist, oder Bremen, die nun wirklich auch gar kein Geld mehr haben. So. Aber mich stört das grundsätzlich. Ich finde, Polizei ist eine staatliche Aufgabe, hat nicht die DFL zu finanzieren. Also stört mich vom Demokratieverständnis her. Ich denke, das kann nicht der Weg sein, worüber man, glaube ich, diskutieren muss. Die DFL hat ja sehr schnell gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und das wäre dann der Untergang des Abendlandes. Ob die Vereine tatsächlich genug bezahlen, aber die sollen ja nicht für Polizei bezahlen. Aber vielleicht Fanprojekte besser ausstatten oder sonst irgendwas. Also ich finde einfach, das so wegzuwischen und zu sagen, wir haben damit gar nichts zu tun, ist schwierig, aber ich möchte nicht, dass Polizei von privaten Organisationen bezahlt wird.
Robert Schäfer, der Ministerpräsident von Sachsen, hat vor dem Hintergrund der zahlreichen Demonstrationen in den letzten Monaten ja auch schon die Präsenz bei Fußballspielen in Frage gestellt. Müssen Sie sich schon nach Alternativen da jetzt umschauen?
Nein, natürlich nicht. Also erstmal, dieses sogenannte Bremer Modell ist kein Modell, sondern ist einfach ein untauglicher Versuch, fehlgeleitete Fiskalpolitik auf jemanden, der in der Öffentlichkeit ist, der Fußball nämlich, umzuleiten. So, also wenn die Bremer argumentieren, der Fußball würde ja 2 Milliarden einnehmen, was das Fernsehgeld angeht, und nicht ständig verwechseln würde, dass Einnahmen nicht gleich Gewinn ist, was offensichtlich in dem Bundesland durchaus zu Problemen führt, dann würden Sie sehen, dass der Fußball auch Geld ausgibt. So. Es ist ein ganz klarer staatlicher Auftrag, öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, überall im Land, bei allen Veranstaltungen. Dieses Konstrukt, möchte ich es mal nennen, was diese Politiker sich da ausgedacht haben, ist nichts anderes als den Versuch, eine neue Einnahmequelle zu generieren. Und da hat man sich den genommen, wo man versucht, mit einem Neidreflex zu arbeiten und sagt, ja, der Fußball hat ja genug, der kann ja mal. So, und darum geht es nicht. Der Fußball macht schon bereits sehr viel. Wir zahlen Steuern, wir zahlen präventiv. Wir als Dynamo Dresden unterstützen das Fanprojekt mit Geldmitteln, auch in der dritten Liga. Wir haben hauptamtliche Fanbetreuer, wir haben infrastrukturelle Maßnahmen, die wir treffen. Wir haben Stadien, die wir bauen für Millionen. Also das heißt, es wird unheimlich viel schon getan von Fußballvereinen, von dem Fußball insgesamt für dieses Thema. Und das wischen diese Politiker einfach mal weg. So, und das ist ein unhaltbarer Zustand, wo man sich als Fußball einfach wehren muss und sich nicht einfach was auferlegen lassen kann, nur weil man mit einem Neidreflex arbeitet. Da müssen wir uns gegenstellen. Es sagt auch keiner, dass das Alle-Oktoberfest wird ja jetzt mal 50% ihrer Gewinne abgezogen bekommen, weil da durchaus doch die eine oder anderen Vorkommnisse sind. Und ich glaube, die Gewalttätigkeit beim Oktoberfest gegenüber dem, was bei uns im Fußballstadion ist, ist deutlich höher. Das heißt, bei Stadien werden, in Stadien werden 0,07% der Besucher werden verletzt. Das ist nicht mal ein Prozent. Also von daher ist das ein sehr sicherer Bereich, weil wir unsere Verantwortung mit Sicherheitsdiensten, mit privaten Aktivitäten übernehmen. Da hat der Staat eine verdammte Verpflichtung, im öffentlichen Bereich auch seine Verantwortung gerecht zu werden.
Machen Sie sich aber keine Sorgen jetzt in Sachsen, dass der Ministerpräsident da die Beamten abzieht. Ganz kurz.
Nein, also was natürlich, wir sind mit Ministerpräsidenten im stetigen Austausch und wenn es eine Situation gibt, wo eine Notlage fürs Land besteht, dann muss man sich das angucken. Aber bei uns ist es jetzt so, wir besprechen die Notwendigkeit von eingesetzten Polizeibeamten schon länger. Da gibt es einfach einen Dialog zwischen Polizei und zwischen Verein, was es denn wirklich bedarf. Und man hat in der Vergangenheit eben auch einfach zu viel Polizei an gewisse Stellen gebracht, was dann eben auch Thema Deeskalation oder Eskalation dann in dem Fall dazu geführt hat. Und da haben wir einen sehr regen Austausch hier in Sachsen, einen sehr guten Austausch. Und es gab keine Anfrage an uns, ob das irgendwie reduziert werden sollte. Also gehe ich davon aus, dass es auch erstmal so bleibt. Der Fußball übernimmt seine Verantwortung, die er hat, aber er lässt sich nicht fehlende Kompetenz von irgendwelchen Steuerpolitikern aufdrücken.
Christoph, Sie wollten noch ganz kurz...
Ja, ganz kurz. Also was ich halt auch wirklich verlogen finde, ist, wenn Innenpolitiker dann da den schwarzen Peter dem Fußball geben, insofern, als es ganz oft Doppelpässe zwischen Innenministern und Polizei gibt. Also wenn man nachrecherchiert, liebe Polizei, warum gab es denn bei dem Spiel, was ich als unproblematisch empfinde, 300-400 Beamte, kostet ja auch alles Geld, die wollen auch mal ihre Überstunden abfeiern und so weiter und so fort, dann sagen die einem ganz oft, weil hier gerade Wahlkampf ist, Anordnung von oben. Kein Innenminister kann sich leisten, dass irgendwas passiert und deswegen übertreiben sie halt, damit bloß nichts passiert. Aber das ist ja eine politische Entscheidung und keine sicherheitstechnische Entscheidung. Dafür muss dann nicht der Fußball zahlen, dafür müssten sich eigentlich die Innenminister rechtfertigen.
Und noch eine ganz kleine Anmerkung, vielleicht auch von mir, Entschuldigung, also gerade weil das Bundesland Bremen jetzt genannt war. Ich glaube, in den anderen 15 Bundesländern sieht es da etwas entspannter aus. Also gerade in Sachsen war jetzt erst vor kurzem eine Anhörung im sächsischen Innenausschuss, wo durch die Bank weg wirklich alle Experten, alle Sachverständigen, die geladen waren, den Abgeordneten, die anwesend waren, ein ganz anderes Bild gezeichnet haben und wo die restlichen 15 Bundesländer eigentlich auch eher d'accord in die Richtung gehen, dass man sich diese hoheitliche Aufgabe auch nie wegnehmen lassen will.
Okay. Thorsten? Claudia? Fragen aus den sozialen Netzwerken.
Hätten wir noch, genau. Und zwar an den Robert Schäfer. Vom Patrick Krajewski kommt die Frage, warum, wenn es Krawalle gibt, wird denn vom Verein nicht noch konsequenter durchgegriffen? Also ist da das Ende der Fahnenstange schon erreicht oder sind da noch Mittel und Möglichkeiten offen?
Also ich muss sagen, dass ich mich manchmal wundere, warum das als nicht konsequent gesehen wird. Also wenn man sich die Maßnahmen wirklich mal anschaut, die wir machen. Also wir sprechen Stadionverbote aus, Ordnungspersonal wird erhöht. Also wir versuchen zwar mit Augenmaß, einer Regel folgend, dass wir sagen, wir versuchen, wie das ja auch sonst in der Gesellschaft der Fall ist, Täter oder Personen, die eben irgendwas gemacht haben, herauszufiltern und die heranzuziehen für die Konsequenzen. Natürlich ist das nicht einfach, weil da gibt es ja auch gewisse Mechanismen, das zu verschleiern oder die Identität nicht zu zeigen. Aber wenn wir Personen haben, das war jetzt bei Würzburg zum Beispiel der Fall, dann sind wir äußerst konsequent. Also da werden wir weiter so konsequent bleiben. Ich wüsste jetzt aber nicht, ich sehe nicht, dass es ein Bedürfnis gibt, da noch schärfere Sachen zu machen. Sicherlich müssen wir, wenn Sachen passieren oder Dinge passieren, müssen wir die Situation immer neu bewerten. So wie wir das eben zum Beispiel nach dem Münsterspiel getan haben. Aber ich sehe uns eigentlich als konsequent.
Und dann eine Frage noch an dich, Lemi. Was sagt ihr denn zu dem Vorwurf, dass ihr das Spiel oder die Spieler dann mit den Pyros, wenn die abgebrannt werden und dann es zur Unterbrechung kommt, dass ihr das Spiel dann teilweise auch mal aus dem Tritt bringt, jetzt wie gegen Stuttgart auswärts? Hat man das mit im Hinterkopf, dass man da dann auch negativ auf so ein Spiel einwirkt und die 3 Punkte vielleicht auch gefährdet?
Also ich könnte ja jetzt sagen, wie manche Spieler zur Pyrotechnik stehen, aber das...
Lieber nicht.
Nee.
Das ist aber überall so. Spieler finden das in der Regel gut, sagen wir die Wahrheit.
Also wir können da wirklich... Also die finden das genauso geil wie... Ja.
Also ihr habt das Gefühl, ihr feuert sie eher an damit.
Ja, es ist ja so... Also ich persönlich finde Pyro in dem Maßen, wenn zum Beispiel auch im Tor und so, finde ich Pyro geil und zum Beispiel, wenn es irgendwie zusammenpasst, choreografietechnisch eingebaut und sowas, finde ich das ziemlich geil. Also was mich jetzt nie so überzeugt, ist so Punkt 70. Minute, was die in Polen so viel machen, so fackeln wir jetzt ab. Das ist so, passt nie. Das muss schon so vom Spielerlauf irgendwie passen. Das war damals noch ein 2-0, glaube ich, genau. Und wenn das passt und dann kann es auch nochmal einen Extraschub geben, so was jetzt auch Stimmung und sowas anbetrifft. Ja. Aber es finden natürlich nicht immer alle toll und bestimmt ein paar Spieler nicht, aber...
Ja. Lass uns das gleich nochmal diskutieren. Thema Pyrotechnik ist sicherlich ein ganz spannendes. Zunächst mal verabschieden wir uns von einem Gast, kriegen gleich noch einen neuen Gast hier. Vielen Dank an den Leiter des Fanprojekts, Thorsten Rudolph. Vielen Dank für deine Expertise, für deine Eindrücke, die du uns wiedergegeben hast und Dankeschön für den Besuch. Wie gesagt, wir haben gerade Thorsten Rudolph verabschiedet, der Platz und der Stuhl ist nicht leer geblieben. Dafür jetzt auf dem Stuhl Professor Harald Lange von der Universität Würzburg, unter anderem Fanforscher. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo.
Herr Professor, Fanforscher, da frage ich gleich mal eins der meistdiskutiertesten Themen. Wir haben auch das gerade jetzt schon angediskutiert mit Stefan, werden da auch gleich nochmal drauf eingehen, ist das Thema Pyrotechnik. Das spielt für die Fans eine sehr, sehr große Bedeutung. Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Pyrotechnik ist kein Verbrechen, wäre vielleicht so das Eingangsstatement. An sich hatte ich gehofft, mit diesem Thema gar nicht mehr großartig befragt zu werden, weil es hat sich ja gezeigt, dass nach 2011, 12, nach diesen heftigen Diskussionen um dieses Thema, da war das ja gesellschaftlich schon ein Politikum, wurde praktisch Land auf, Land ab, überall als Kernthema von Fankultur im negativen, manchmal auch im positiven Sinne diskutiert. Und meine Beobachtungen jetzt laufen darauf hinaus, naja, es hat sich ein Stück weit normalisiert, es taucht immer wieder auf, aber ist längst nicht mehr so ein Reizthema, wie es jetzt noch im Winter 2012 gewesen ist. Mhm.
Stefan, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie du das Thema Pyrotechnik siehst. Was wäre denn für dich die Wunschvorstellung, wie sich Pyrotechnik vereinbaren ließe? Ich will immer noch sagen, aktuell ist es verboten.
Ja, es ist so, ich finde es so okay, dass es so unterschiedliche Meinungen gibt, wenn da welche sagen, Pyrotechnik, nee, wollen wir nicht. Und rede ich auch gern mit den Leuten. Also ich brauche mit meinen Jungs eh nicht quatschen, weil das passt so. Wir haben da eine Meinung, da gehe ich lieber an den anderen Tisch und sage, hier, alles klar, wo klemmt es denn? Naja, Pyro ist immer so das Thema, so kostet Geld, ist klar. Also was heißt vereinbaren lassen, wo wir damals die Kampagne Pyrotechnik legalisieren und so. Und dann wurde so der Vorschlag, naja, im leeren Block. Ja, das ist aber auch Quatsch. Also so wie jetzt das Abschiedsspiel von Benny und Fiello abgelaufen ist, so kann ich mir das wunderbar vorstellen. Eingebaut in eine Choreo, wo es super aussieht, die Jungs sich nochmal gefreut haben. So kommt, also stelle ich mir das vor. In die Richtung soll es gehen. Also
Sie sich auch? Wie können Sie momentan mit dem Thema Pyrotechnik umgehen? Weil Sie zahlen das Ganze nun mal, die ganze Chose. Weil Sie müssen den Check an den DFB unterzeichnen.
Ja, naturgemäß ist das natürlich vereinsseitig eine etwas andere Sicht auf das Thema, wo Fans das ja als Teil ihrer Ausdruck ihrer Kultur sehen und als Stilmittel im Blog, ist als Verantwortlicher natürlich die Fragestellung nach den Risiken, die da sein muss. Und die sind einfach da, also das in einer Menschenmenge, die jetzt auch sich nicht immer geordnet verhält, nicht immer kontrolliert verhält, wo Alkohol auch eine Rolle spielt, dass da, ich weiß nicht, 1500 Grad oder ich weiß nicht, wie heiß die Dinger werden können, pyrotechnische Gegenstände gezündet werden, hat einfach Risiken. Und da gab es eben auch schon Unfälle, Kinder oder Jugendliche, die dabei schwere Verbrennungen erlebt haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie ist die Haftung dafür und wie stellt sich das Risiko dar? Deswegen ist es verboten, in einer Menschenmenge diese Pyrotechnik abzubrennen. Und das müssen wir natürlich respektieren und halten wir auch ein. Also von daher kann ich das nicht nur als Stilmittel sehen und begrüßen, sondern ich muss natürlich auch sehen, dass damit klare Risiken und Gefahren verbunden sind und dass es unsere Aufgabe ist, zu verhindern, dass in einer Menschenmenge eben solche Gegenstände abgebrannt werden.
Aber aktuell scheint es ja so zu sein, man kann es kaum verhindern.
Genau, man wird es nicht verhindern können. Ich finde die Bewertung auch schwierig. Ich glaube, es stimmt beides. Also ich glaube, dass relativ wenig passiert bei Pyrotechnik, wenn man vergleicht, wie oft gezündet wird und wie oft es dann tatsächlich Verletzte gibt. Aber man kann natürlich auch argumentieren, die wenigen Male, die was passiert, sind zu viel und sind vermeidbar. Also es gibt ja auch Leute, die über Atemwegsbeschwerden dann klagen. Das sind gar nicht so wenige, kenne ich auch welche, die sagen, ich gehe dann immer weg, ich kriege dann keine Luft mehr und so weiter. Was ich nicht so ganz gelten lasse, ich kann jeden Verein verstehen, der sagt, mir sind 25.000 Euro, die kann ich so dringend brauchen, ich habe keine Lust, die schon wieder zu zahlen für diesen Mist. So, verstehe ich gut. Aber wenn ich dann lese, dass in der, ich glaube, das ist halt auch was ganz anderes, ob du in der ersten, zweiten Liga einerseits oder liegen drunter andererseits spielst, wegen den Fernsehgeldern. Aber wenn die erste und zweite Liga allein in der letzten Saison 100 Millionen Euro an Beraterprovisionen gezahlt haben, dann denke ich, also da kannst du wirklich eigentlich durchgehend zündeln, so alle 34 Spieltage, was ich überhaupt nicht brauche. Ich meine, dann geben Vereine halt an anderen Stellen viel, also so oft sinnlos Geld aus.
Ich muss mal
haben sie zu viel Geld.
Die, ne? Das Geld ist ja jetzt, oh, du hast gesagt, der Scheck geht an DFB, aber weißt du eigentlich, was die damit machen?
Der DFB? Du wirst mir jetzt sicherlich sagen, was der DFB damit macht.
Also die machen ja, sie sammeln das ja von allen Vereinen und die machen ja damit eigentlich sinnvolle Sachen. Ne? Bauen halt Fußballplätze, Nachwuchsförderung. Also,
ja, dann zündet doch.
Also
willst du mir jetzt sagen, ihr zündet für Bolzplätze?
Zünden für einen guten Zweck? Nee, pass auf. Das Ding ist ja, die letzten Jahre jetzt, wo es jetzt nie ganz so gut lief und Dynamo das ganze Tafelsilber verprasst hat, etc. und hier und wir, keine Ahnung, von Schuldenberg zu Schuldenberg gesprungen sind, war das, glaube ich, die Anlage, die wirklich erstmal funktioniert hat. Also da haben wir wirklich, glaube ich, einen guten Beitrag geleistet. Und wenn es damals weniger Geld war, war es in der Oberliga, da kam, glaube ich, Lok Leipzig damals, kam 1500 Mark. Ich weiß gar nicht, ob das Mark waren oder Euro.
Müssen auch Mark gewesen
sein, oder? Das war ja damals noch ein Schnäppchen. Also.
Gut.
Die Preise
haben sich dann auch quasi erhöht. Aber mal ganz ehrlich, wir hatten ja schon ein bisschen diskutiert. Es gab ja auch mal die Verhandlung, noch mit dem ehemaligen Sicherheitsbeauftragten Helmut Spahn. Ja. Deutet sich vielleicht doch noch mal ein Kompromiss an oder sind die Fronten aktuell so verhärtet?
Nee, also ich glaube, die Fans, die ja diesen ersten Schritt gemacht haben, zu sagen, lass uns darüber reden, ob man nicht geduldetes Zünden hinkriegt, die sind so enttäuscht davon, dass DFL und DFB die Gespräche abgebrochen haben. Die sagen ja selber, es ist nicht gut gelaufen, es ist wirklich, glaube ich, intern ganz schlecht gelaufen damals in Frankfurt. Von der Seite ist, glaube ich, haben im Moment nicht die kompromissbereit sind, da Oberwasser. Und die Vereine sagen ganz klar, oder DFL und DFB sagen seit Jahren ganz klar, harte Linie. Also es gibt keine Toleranz für Pyrotechnik und es gibt da einfach keinen Spielraum. Und insofern weiß ich eigentlich nicht, wie man da die Kuh vom Eis kriegen will. Ich glaube, das ist schwierig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dieser Pyro-Kompromiss, ehrlich gesagt, bin nicht sicher, ob es geklappt hätte. Man hätte es auf jeden Fall ausprobieren müssen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die eine oder andere Ultragruppe gesagt hätte, naja, so legal unter Aufsicht zünden, das ist eigentlich nicht die Idee dahinter. Mhm. Aber dann könnte man sagen, gut, ihr habt eure Chance gehabt, jetzt ist vorbei.
Irgendwie scheint es aber auch so zu sein, wir haben jetzt auch schon über die Fronten geredet, man stichelt da gerne die verhärteten Fronten zwischen der Fanszene und dem DFB. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man sagt, okay, dieses Verbot löst dann eine besondere Magie auf die Fans aus, okay, es ist verboten und dann machen wir es erst recht.
Genau, durch den Verbot ist es ja erst richtig reizvoll geworden.
Das also wenn es legal wäre, würde es nicht mehr so häufig passieren?
Das weiß man nicht, aber vermutlich nicht. Man kann das ganz gut daran festmachen. Ich meine, das war auch ein Dresden-Spiel, Pokalspiel Dresden gegen Dortmund.
Ja, in Dortmund.
Im Anschluss gab es dann eben diese Pyro-Vorfälle, woraufhin Rauball und Zwanziger damals noch als DFB-Präsident diese ganz harte Linie verkündet haben. Und nachdem diese harte Linie, sprich keine Kompromissbereitschaft verkündet war, dann wurde das Thema erst als Protestthema so richtig interessant und wurde dann auch umfassend inszeniert. Und man sieht das auch immer dann, wenn das Thema diskutiert wird, wieder irgendwelche neuen Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden. Dann ist es wie eine Reaktion, dass dann Fans sich angegriffen fühlen und dann gucken, ob es nicht doch geht. Es ist ja dann auch viel, viel reizvoller, so etwas in Anführungszeichen Illegales, was dermaßen im Fokus steht, dazu begehen. Deshalb denke ich schon, man muss, wenn man so miteinander zu tun hat, Fans, Verantwortliche, Funktionäre, immer im Gespräch bleiben und auch gerade die neuralgischen Punkte und Themen auf die Tagesordnung nehmen. Und was sehr unglücklich ist, sind halt immer Positionen, die keinen Spielraum lassen, wo es sicherlich bei der Pyrotechnik je nach Position Argumente dafür gibt, nicht drüber reden zu wollen. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, dass es dann eben solche Trotzreaktionen gibt.
Sie haben das gerade schon erwähnt, also Dortmund war jetzt sicherlich kein schönes Beispiel, das Pokalspiel damals dort. Dynamo ist damals dann im Nachgang mit einem Geisterspiel bestraft worden, auch dann durch die Vorfälle gegen Hannover 96. Es gab jetzt das Geisterspiel gegen Rot-Weiß Erfurt.
Und trotzdem denken die Fans natürlich auch immer wieder drüber nach, naja, wie ist die Gleichbehandlung von Vereinen? Wird da Dynamo Dresden gleich behandelt mit anderen Vereinen? In der aktuellen Strafentabelle, was die Geldstrafen betrifft, liegt Dynamo da auf Platz 20, 25.000 Euro in der letzten Saison. Aber man fragt sich natürlich, werden andere Vereine, die vielleicht ähnliche Vorfälle hatten wie hier in Dresden, da gleich bestraft? Ich nehme mal das Beispiel 1. FC Köln mit den Vorfällen beim Derby in Mönchengladbach. Es gab die Pyro-Unterbrechung beim Pokalfinale bei einem der wichtigsten Spiele in Berlin. Da hat Borussia Dortmund aber auch ordentlich abgefeuert. Da wurden, flogen auch Raketen in einen anderen Block. Und da fragt sich der ein oder andere Fan hier in Dresden, haben diese Vereine, Köln, Dortmund, können auch andere nennen, eine andere Lobby beim DFB?
Ja, ja. Ja, natürlich haben die eine andere Lobby. Also ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt irgendwie kriminell oder absichtlich ist oder so, aber natürlich überlegt sich die DFL, hat sich damals sehr genau überlegt, ob man Borussia Dortmund Konkurs gehen lässt oder nicht, sicherlich sehr intensiver, als man es bei kleineren Vereinen getan hätte. Und ich glaube auch, die öffentliche Wahrnehmung ist, wenn bei einem Drittligisten wieder gezündet wird, eine andere, als wenn es bei den großen westdeutschen Traditionsvereinen passiert. Das ist, glaube ich, so, weil es allein in den Redaktionsstuben natürlich auch überall Köln, Gladbach, Dortmund, Schalke und Bayern-Fans gibt, die dann, wenn so der Teufel an die Wand gemalt wird, die sind alle kriminell, alle ganz schlimme Leute, dann sagen ja, Moment, manche vielleicht, aber die übergroße Mehrheit doch nicht. Und diese Differenzierung, es sind einige, aber die große Mehrheit ist völlig normal und friedlich, die passiert halt bei kleineren Vereinen eher nicht.
Robert Schäfer, müssen Sie da Lobbyarbeit betreiben? Hat sich in den letzten Monaten vielleicht auch ein bisschen was im Standing, in der Meinungsbildung in Frankfurt am Main geändert? Und wenn ja, warum?
Also erstmal muss ich jetzt, ich kann jetzt nur für die Zeit sprechen, in der ich hier bin. Das ist jetzt seit Mai 2014 und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es eine Ungleichbehandlung gibt. Es ist natürlich immer schwer, Fälle 1:1 zu vergleichen. Ne? Also, weiß nicht, ist der Platzsturm jetzt mit der gleichen Anzahl von Fans oder haben die genauso viele Raketen abgeschossen oder wie viel Pyro, war das genauso lange die Spielunterbrechung? Das ist ja auch jetzt aber mal im Strafmaß findend nicht so einfach, das hundertprozentig gleich zu machen. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht überhart bestraft werden für das, was bei uns passiert. Sie haben das gesagt. Im Mittelfeld hätte ich uns jetzt auch eingeschätzt. Ich denke, der FC Bayern wird da weiter oben sein.
Definitiv.
Auch Borussia Dortmund wird da weiter oben sein. SC FC Köln, KSC, das würde sich noch weiter fortsetzen lassen. Das meinte ich vorhin am Anfang mit, es hat sich eigentlich normalisiert.
Aber glauben Sie nicht, dass die Fans, die diskutieren ja auch drüber und wenn so eine Strafe kommt für Köln und so, sagen die, ja, uns hätten sie damals viel härter bestraft. Manch einer sagt, wenn Dynamo so ein Feuerwerk wie in Berlin ausgelöst hätte, da wäre vielleicht Dynamo schon wieder aus dem Pokal ausgeschlossen worden.
Klar, aber das ist natürlich auch die eigene Sicht als Fan, okay, wo es um eine Sache geht, die man sehr liebt. Also da sagt man immer, das eigene Kind wird immer nicht so schlimm gewesen sein wie das andere. Und so ähnlich ist es beim Fußballverein, glaube ich, auch. Also die Sicht da drauf nimmt einem vielleicht manchmal die Objektivität. Ich habe wirklich, kann ich nur sagen, von den Gesprächen, die wir gemacht haben, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes ganz guten Aufschlag auch beim DFB und sagen auch, was wir nicht gut finden und was wir glauben, was geändert werden muss. Sind da jetzt gerade beim Thema Fernsehgelder und zusätzliche Mittel für den Jugendbereich aktiv und versuchen da auch ein bisschen mitzugestalten, sind als Dynamo Dresden als in vielen Bereichen, sagen wir mal, Ausnahmefall in der dritten Liga, was Zuschauer angeht, was Umsatz angeht, was Aufmerksamkeit angeht, was Presserelevanz angeht, sehen wir uns auch da in der Verantwortung und wollen da auch mitgestalten und das sieht der DFB auch. Also ich denke schon, dass unsere Stimme da jetzt nicht untergeht, aber wie gesagt, ich kann nicht feststellen, dass es eine Ungleichbehandlung gibt.
Ist vielleicht auch besser geworden in den letzten Jahren. Also ich glaube, ich weiß noch, dass ich damals den Pokalausschluss wirklich überhart fand und mich auch gefragt habe, ist der verhältnismäßig? Aber ich glaube auch, dass in den letzten Jahren auch die Wahrnehmung anders ist. Also dass man auch sagt, in Dresden hat sich sehr viel zum Positiven gewandelt, das glaube ich schon auch.
Fühlst du dich fair behandelt durch den DFB mit deinem Verein?
Das bist du jetzt nicht übergeschwimmen hören, oder?
Ja, also alles, was damals gelaufen ist mit Pokalausschluss und so, ja, es war schon überhart halt DFB-Reaktion, aber ist schwierig zu beantworten.
Stichwort Kollektivstrafen. Ist das okay, dass die so weiter verursacht werden oder dass eigentlich die Strafen auf den Verein abgewälzt werden? Das wird ja auch häufig diskutiert.
Also streng genommen sind ja Kollektivstrafen letztlich nicht zu halten, weil ja dann Menschen bestraft werden, die nichts ausgefressen haben. Es ist ein Druckmittel, was aber ziemlich untauglich ist. Also Geisterspiele oder Strafen an den Verein, die direkt damit nichts zu tun haben, ist letztlich ein Ausdruck von einer gewissen Hilflosigkeit, weil man an die eigentlichen Täter nicht richtig rankommt.
Was wäre eine Alternative?
Ja, man muss alle Mittel des Rechtsstaats nutzen und ausschöpfen. Und ich überlege jetzt gerade, ob mir irgendein anderer gesellschaftlicher Bereich einfällt, in dem man sich vorstellen könnte, dass da irgendjemand eine Kollektivstrafe ausspricht. Also in den letzten Sekunden ist mir nichts eingefallen und ich glaube, es gibt auch keinen anderen Bereich. Es wird im Fußball so hingenommen, warum auch immer, als pragmatisches Instrument, aber streng genommen ist das etwas, was man jetzt mal eine gewisse Zeit aushalten kann, aber wo man schleunigst gucken müsste, gibt es nicht bessere Wege, wie man da wegkommt? Und der eine Weg wäre eben, dass man Fehlverhalten klar zuordnen muss und mit den Methoden des Rechtsstaats dann auch verfolgt und ahndet. Und alles andere, was darauf hinausläuft, dass dann diejenigen, die ins Stadion wollen, nicht rein können, weil andere sich falsch verhalten haben, das ist eigentlich unhaltbar.
Ja, also haben Sie eigentlich schon mal jetzt Nachricht von der Polizei bekommen? Denn Sie versuchen ja, die Einzeltäter auch zu finden und dann auch zu bestrafen. Stichwort Rostock-Spiel, Ende November. Hat es da schon jetzt eine Kommunikation gegeben? Konnten da schon jemand ermittelt werden? Gibt es Ermittlungsergebnisse?
Also es gibt leider noch keine Ermittlungsergebnisse. Mittel des Rechtsstaats ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, dass inzwischen Material zwischen den Polizeien ausgetauscht wurde, also zwischen der Rostocker Polizei und der sächsischen Polizei. Da ist aber noch keine weitere Ermittlung passiert. Und das ist natürlich für uns gerade im Fußball auch ein Problem, weil gerade wenn es um eine Konsequenz geht, dann sollte die ja meistens zeitnah passieren. Und dann, wenn wir aber mit Verwaltung und mit polizeibehördlichen Abläufen zu tun haben, ohne die Kollegen da jetzt kritisieren zu wollen, aber das hat natürlich eine gewisse Länge und der Fußball ist unheimlich schnelllebig. Wir drehen uns innerhalb von Wochen, manchmal sogar englischen Wochen, also Tagen, und da ist in zwei Spiele weiter ist schon wieder eine ganz andere Welt. Und darauf schneller zu reagieren, das wäre eigentlich, glaube ich, ein Schlüssel, wenn man merken würde, es gibt eine direkt folgende Konsequenz. Und bei Rostock war es leider so, dass wir bis jetzt da noch keine Informationen haben, da weiter dran sind, immer kontinuierlich nachgefragt haben, aber bis jetzt nichts übermittelt bekommen haben.
Jetzt geht's nach Rostock für Dynamo Dresden am Samstag, dort das Auswärtsspiel. Können Sie uns eigentlich, Christoph, erklären oder sich erklären, warum diese Rivalität, diese große Rivalität zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden besteht? Früher gab es sogar in den 80ern mal eine Fanfreundschaft.
Ja, also ich rede ja gern, aber da sind jetzt garantiert zwei Leute am Tisch, die das besser können als ich.
Stefan?
Soll ich sagen?
Du hast die Fanfreundschaft sicherlich nicht mehr miterlebt, oder? Die Zeiten?
Nee. Das ist nicht mehr meine Baustelle gewesen.
Aber mit welcher Erwartung fahrt ihr denn Richtung Rostock? Jetzt erstmal, was das Fan-Dasein betrifft am Samstag.
Dass wir dort einen ordentlichen Auftritt hinlegen, drei Punkte holen und wieder nach Hause fahren.
Also ich sehe das jetzt nie übelst als spektakuläres Spiel. Ich denke, die Luft ist raus bei dem Hansa-Rostock-Spiel. So.
Auch durch die Vorfälle, die jetzt nicht bei euch passiert sind, sondern auf Rostocker Seite nach dem Magdeburg-Spiel?
Auch, aber ich denke auch zwischen uns, also zwischen den Lagern so, ich denke, da ist die Luft ist da raus. Ich denke nie, dass da irgendwie jetzt irgendwie groß Zambano dort passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also da ist, das ist... Ich glaube nicht, dass das jetzt ein übstes Spiel wird, wo hier wieder übst was los ist und so. Also,
das wäre ja schön. Also, wie gesagt, wenn wir uns voll auf den grünen Rasen konzentrieren können, dann gibt es genug Anhaltspunkte.
Ich denke, darum wird es gehen an dem Tag.
Sehen Sie es genauso?
Also, ich habe auch keine anderen Eindrücke davon. Ich glaube, dass wir auch gut daran tun, dass wir uns weiter auf unser Spiel konzentrieren. Auch meine Wahrnehmung ist auch, dass unsere Fans da auch sehr bewusst mit umgehen, jetzt in diese momentan sportlich gute Situation keine Irritationen reinzubringen von außen. Genauso, manchmal passiert das ja auch von der Vereinsführung her, aber auch da ist momentan das so Bewusstsein da. Also glaube ich auch, dass das von den Fans so ist und von daher denke ich eigentlich auch, dass es ein
hoffentlich ruhiges und reguläres Spiel wird, mit einem hoffentlich für uns erfolgreichen Ausgang.
Na, das würden wir uns natürlich auch wünschen, wir, die wir es auch irgendwie mit der Sportgemeinschaft Dynamo halten. Und mit der Sportgemeinschaft Dynamo hat es bis zum Mai auch der Sportskamerad Dennis Erdmann gehalten. Der ist dann gewechselt zu Hansa Rostock und die haben wir natürlich befragt vor dem Duell Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Mal sehen, was er da uns dazu gesagt hat.
Ja, Rivalität gibt es immer beim Fußball, auf dem Platz sowohl als auch auf den Tribünen oder zu Hause. Ja, eine Rivalität, eine gesunde Rivalität ist, glaube ich, immer förderlich für beide Vereine, um hochzukommen, um hoch in die zweite Liga zu kommen. Aber es sollte alles auch im Rahmen bleiben und das hoffe ich auch für Samstag. Ich freue mich alle eigentlich auf viele. Aber ich freue mich auch dann auf die Gesichter, wenn wir dann gewonnen haben und Dynamo verliert.
Hashtag Motivationshilfe, würde ich einfach mal sagen. Oder die letzten 5 Sekunden kann man ja einfach mal am Samstag kurz vorm Spiel ausstrahlen.
Ja, also Dennis, vielen Dank. Ich glaube, die Motivation wird auch so da sein.
Sie sehen das naturgemäß hoffentlich ein bisschen anders, oder? Als der Sportskamerad Erdmann mit den niedergeschlagenen Gesichtern.
Naja, klar. Also ich meine, danke für die Motivation. Ne? Aber also ich glaube, unsere Spieler brauchen die nicht. Die sind schon sehr fokussiert und werden das auch am Wochenende sein. Also ich denke, er wird merken, wie das Spiel läuft. Und dann hoffe ich, ist er nicht zu niedergeschlagen. Ne? Ja,
die Mannschaft fährt wirklich selbstbewusst nach Rostock, kann sie ja auch sein. Zuletzt 7 Siege in Folge. Wie das aussieht, das hat uns der Kapitän verraten, Michael Hefele.
Wir wollen alles in die Waagschale legen, wir wollen kämpfen, wir wollen wieder mit Leidenschaft spielen. Ich glaube, wenn uns das so gelingt wie die vergangenen Spiele, dann sieht es ganz gut aus.
So will man den Kapitän hören, oder, Stefan?
Ich denke, das passt schon, ne? Also, wäre schon nicht schlecht. Also, Dennis geht eigentlich gar nicht, ne?
Also, er hat ja beim letzten Spiel
deiner
Mannschaft stand er ja bei euch im Carblock, oder?
Jetzt steht er woanders, das ist halt so.
Okay, wir werden sehen am Samstag auf dem Platz, der sportliche Wettstreit zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Eine Sache ist mir noch wichtig, wir haben viele heute über euch geredet, über die Ultras. Ihr habt in den letzten Jahren, will ich fast schon sagen, mit beeindruckenden Choreos für Belebung, für Schlagzeilen gesorgt. Das waren wirklich tolle Choreografien gegen Aue. Ich erinnere mich an die 60-Jahre-Choreografie. Und jetzt gibt es das sagenumwobene Projekt X. Der K-Block ist uns zu klein geworden. Das kursiert auch schon im Internet. Was kannst du uns darüber schon verraten? Was wird das werden? Wann wird das soweit sein? Ich weiß, du kannst nicht ganz so viel erzählen, aber vielleicht ein bisschen was.
Also bisher haben wir ein bisschen was über 20.000 Euro ausgegeben.
Wie viel?
20.000 Euro, ein bisschen was drüber, also wir sind schon drüber jetzt. Wir sind dran seit 2 Jahren jetzt an dem Projekt. Und ja, es gibt jetzt kein bestimmtes Spiel, wo wir sagen, okay, bis dahin schaffen wir es oder nee, das kommt immer, also wir können ja nie, wir sind ja alle berufstätig und müssen dann irgendwie, und dann hast du eine Familie und alles und die kann ja nicht mehr lösen. Hey, Moritz, Papa geht wieder basteln, ne? Das funktioniert ja alles nicht. Ne?
Wird dein Kleiner eigentlich mal deinen Nachfolger?
Nee, ich hoffe nie.
Gut. Dann erzähl uns weiter zu.
Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht so viel darüber erzählen halt.
Wann es kommt, was es wird,
kann ich nicht. Also, wann es kommt, das steht halt wirklich in den Sternen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr fertig werden, wirklich. Also, klar, gibt es so gewisse Ziele, wo du sagst, ah, das Spiel könnte super passen und. Lass uns nochmal alle ranklotzen. Also großen Dank erstmal an die ganzen Jungs, die da wirklich hier auch mehr machen als ich, weil ich habe da irgendwie andere Baustellen. Aber die geben wirklich Gas und versuchen da wirklich hier jetzt langsam mal fertig zu werden. Und ich denke, die sind da auf einem guten Weg und ich hoffe natürlich auch, dass das alles so gut rüberkommt. Und ich glaube, am Tag wird diejenigen, die im Stadion sind, wenn der Tag X dann da ist, er wird kein enttäuscht sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und bei dem Zuschauerschnitt, das Stadion ist ja eigentlich fast immer voll. Verrat noch ganz kurz, ihr sammelt ja weiter, also über 20.000 genau. Euro, die muss man erstmal zusammensammeln. Genau. Wie kann man da noch spenden, seinen Beitrag leisten?
Wir gehen ja durchs Stadion immer und mit Spendeneimern und dann haben wir das Spendenkonto haben wir auch noch.
Das lassen wir jetzt auch gerade mal hier unten einblenden, okay. Die Spendenkontonummer.
Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es auch für die Spende, haben wir jetzt ein bisschen Aufkleber noch gemacht, und so, dass die Aufkleber dann noch ein bisschen für jeden, der spendet. Und so. Also ist schon, wir sind dran, dass wir jetzt langsam mal fertig werden.
Also wir sind sehr, sehr gespannt. Claudia ist genau gespannt auf die Fragen. Ja, aus den sozialen Netzwerken.
Es ging ja gerade ums Stadion und da gibt es noch diesbezüglich eine Frage an den Robert Schäfer. Und zwar von Martin Rötig. Gibt es denn schon was Neues bezüglich eines Namenssponsors fürs Stadion 1.9?
Außer guten Gesprächen noch nichts.
Okay, gut. Das nehmen wir mal so hin. Und dann die Frage nochmal an dich, Lemi. Das möchte Steve Reichi wissen. Wie lange tust du dir den Job noch an? Gibt es denn einen Nachfolger? Kann man so ein Amt überhaupt freiwillig abgeben?
Der Sohn wird es ja nicht.
Der Sohn wird es nicht, genau.
Ja, also ich, wenn der zum Fußball gehen will, dann soll er es machen, aber egal. Ja, also ich bin jetzt nicht mehr so fokussiert darauf, dass ich hier jedes Spiel noch mitnehme und so und jedes Auswärtsspiel auf Biegen und Brechen fahre. Also da, das bleibt halt so, nimmst dich ein Stück raus weit und das funktioniert ganz gut, bin ich auch ganz froh drüber so, weil da bist du dann wieder extrem heiß, wenn es dann wieder losgeht und ja, wird schon noch ein paar Jahre gehen, mal gucken, vielleicht, ja, ja das, ich hoffe. Und wir haben ja auch zwei gute Jungs mit Poldi Sub und so und der Frieder und die machen da auch einen super Job und ich denke, das sind auch gute Jungs dann, die sind noch jung, die haben, da passt noch viel und das wird schon alles passen, also ich denke, die werden, das wird schon vorwärts gehen. Aber wichtig ist ja nicht, wer da oben steht, sondern die 9000, dass die auch wirklich Bock haben, alle mitzuziehen. Und
das ist momentan definitiv so. Das ist momentan definitiv so. Der K-Block immer voll. Das Stadion, wir hatten es vorhin zum Eingang gesagt, aktueller Zuschauerdurchschnitt über 27.000. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir wissen, das war ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir konnten sicherlich viele Dinge nur anschneiden, ein bisschen an der Oberfläche streifen. Aber das soll nicht die letzte Sendung zum Thema Fans gewesen sein bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Wir freuen uns jetzt erstmal auf ein stimmungsvolles und hoffentlich gewaltfreies Spiel am Samstag in Rostock. Und wir arbeiten in der im Hintergrund an unserer nächsten Sendung. Da soll es dann um das nächste Ostduell gehen, gegen den ersten FC Magdeburg. Das wird unter anderem ein Thema sein, der Klassiker gegen den ersten FC Magdeburg. Ein kleiner Buchhinweis. Christoph Ruf hat das Buch Kurvenrebellen geschrieben. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Da erfahren Sie mehr zum Thema Ultras, zur Fanszene in Deutschland. Ja, Dankeschön an das Team, Dankeschön an den Schillergarten, Dankeschön vor allem an die Gäste hier oben auf dem Podium und an Sie. Das war 1953, der Dresdner Fußball-Talk.